fall into big savings, all in the Kroger app. Get 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $4.99 each with your card and a digital coupon. Then buy one, get one free on our full line sale of tender Tyson chicken with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
So, ein wunderschönen, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gib mal Feuer. Heute hier FARD, F-Narcisi, Straight Outta Gladbecks Finest. Ein wunderschönen. Schön, dass du da bist.
Danke.
Ich habe dich auf jeden Fall, kann man schon sagen, ich habe dich genervt?
Nein, nicht genervt.
Wirklich nicht?
Nein. Ich habe mich ja gefreut.
Ja, aber ich musste gut hinterherlaufen auf jeden Fall.
Ja, du hast immer so zu unpassendsten Momenten gefragt, ob wir das machen sollen. Ich hatte immer Bock, das zu machen mit dir so, aber ich war, glaube ich, irgendwann war ich aus der Promophase schon raus, da kamst du noch so um die Ecke gegrätscht, dann habe ich gedacht, ey Bro, passt gerade nicht, ich habe keinen Turn mehr jetzt nach Berlin zu brettern. Ja. Dann war, glaube ich, wieder so eine ähnliche Situation, aber ich habe dir immer gesagt, ich komme am Start, ich habe Bock drauf und so, und ich wollte das auch nicht als Ausrede benutzen, es hat halt wirklich noch nie gepasst und jetzt hat es zum Glück mal gepasst.
Ja, geil, ich freue mich auch auf jeden Fall. Also erstmal Shoutout auch an PA auf jeden Fall. Ja. Ihr habt auf jeden Fall auch öfter mal meinen Name gedroppt so in eurem Podcast. Genau, wer den noch nicht gesehen hat, Made in Germany, PA Sports und Fahrt. Das ist, ihr habt, also Theo, eigentlich ist das so, eigentlich müsste jeder von euch einen eigenen Podcast haben. Was ihr an Energie und Redeschwall habt, das ist wirklich krank. Also das ist, die Zeit verfliegt, das ist ein geiles Zeichen so.
Geil.
Aber das ist wirklich krank, was für eine Energie ihr habt. Also für euch muss das ja auch so sein, dass ihr euch da hinsetzt und sagt, okay, machen wir ready und dann ist schon wieder vorbei. Ne? Ja.
Also ich kenne halt PA auch wirklich als Mensch über 20 Jahre, 25 Jahre.
Okay.
Und dadurch ist das halt einfach, wir haben wirklich, er ist einer der wenigen Jungs, die ich so außerhalb von Rap auch noch als meine Freunde zähle. Mhm. Und dadurch ist das wirklich, als ob du mit einem Homie laberst. So, ne? Ja. Und wir haben oft abends getalkt und dadurch ist diese Idee gekommen, weil wir abends so Gespräche hatten über Stunde, zwei Stunden, philosophische, abgefuckte, freundliche, nicht so eine freundliche. Ja. Und dann ist die Idee so ein bisschen gereift, so dass wir sagen, ey, lass uns gerne mal einen Podcast machen. Ja. Aber freut mich, dass du sagst, da ist eine Energie hinter. So.
Auf jeden Fall. Also das ist, also Animus muss ich hören, aus Hatergründen so, weil ich mich da halt gerne auch aufrege, wie du ja wahrscheinlich auch. Also Bushido, Marvin, das ist ja schon wieder durch, das ist Trauerspiel so. Und dann kam ihr um die Ecke und ich dachte mir erstmal so, ah, die Penner, Alter, jetzt wollen die auch auf diesen Podcast-Zug mit aufspringen. Als ob ich ja so voll der Pionier wäre. Ich mache das selber seit einem halben Jahr. Aber ich dachte mir so, jetzt wollen die auch noch kommen, okay. Und da habe ich so reingehört, dachte mir so, okay, Alter, die PA kann eh reden wie kein Zweiter. Und dann merkt man eure, diese Synergie auf jeden Fall. Und das ist, ihr habt Insider dabei. Ab und zu, wenn es so politisch wird, bin ich raus, weil ich davon gar keine Ahnung habe.
Ja.
Ne? Aber ich finde auch, ihr wollt das ja auch immer so ein bisschen auf einer Stunde halten, ne? Warum?
Also ich weiß nicht, wir sind jetzt noch nicht so tief drin in der Materie, wie dieses Podcast-Game läuft. So. Und wir dachten immer, so eine Stunde ist ein Talk, den sich die Leute gut geben können, an einem Stück vielleicht auch teilweise zu Auto, wenn man im Stau steckt oder irgendwie, keine Ahnung, beim Duschen, beim AA machen oder sonst wo. Und deswegen sind wir immer so in dieser Range-Stunde ein bisschen drüber, aber auch nicht mehr. Und vielleicht, ich weiß nicht.
Aber so beschneidet ihr euch doch voll.
Ja. Weiß nicht, vielleicht machen wir in Zukunft 2 Stunden.
Ja, also man kann gut zuhören und denkt sich dann so, Digga, jetzt sind die schon wieder durch, Alter, macht doch, also wenn ihr im Thema drin seid, so, wenn sich einer in Rage redet und dem anderen was einfällt, dann macht doch einfach. Aber ist jetzt auch geplant, dass das Ganze visuell auch noch.
Also wir haben jetzt, ich weiß nicht, wann das hier erscheint, aber wenn, entweder werdet ihr es vorher sehen oder nachher, wir haben vor, auf jeden Fall mit Gästen auch zu arbeiten, so,
okay.
Dann bist du auch herzlich eingeladen.
Ja, super gerne.
Aber wir haben da noch so ein bisschen kleine Überraschung, die wir noch nicht vorweg verraten wollen, was die Gäste betrifft. Wir haben uns da was Geiles einfallen lassen.
Ja.
Und das Ganze natürlich visuell auch nochmal ein bisschen umsetzen. So, wir wechseln gerade immer ganz oft die Location. Jetzt aktuell sind wir bei PA zu Hause in seiner Mansion, in seiner Villa.
Okay.
Und vorher waren wir teilweise immer so in verschiedenen Locations, da mal reingemietet, immer so für so Open Sources, so, weißt du, wo man sich so kurz reinmieten kann.
Aber habt ihr da nicht irgendwie so, hast du nicht ein Studio da irgendwo?
Ja, wir sind jetzt dran, so, weißt du, wir wollten jetzt diese eine Staffel erstmal so ohne Videos machen, dann dachten wir, das geht jetzt erstmal so, die Optik gefällt dem PA auch nicht so ganz so. Mir ist es auch so ein bisschen so teilweise, aber dann haben wir mal so Reels zumindest oder so ein bisschen so Ausschnitte davon, aber in Zukunft dann auch wieder richtig.
Da auch mit Logo und so?
Mit Logo,
mit allem Zip und Zap.
Zip, Zap.
Ich glaube, das kommt hier so 4 Wochen oder so vielleicht. Wir haben gut vorgedreht. Vielleicht, also ich,
wenn das. Vielleicht sind wir dann schon on air.
Das kann natürlich sein, ey, geil. Also, wenn du sagst, wir haben uns so Gedanken gemacht, was gestern, ihr seid natürlich beide des Todes vernetzt. Also, ihr könnt ja quasi jeden aus dem Kosmos so ranholen. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass ihr jetzt mit Überraschung dann irgendwie hochkarätige Rapper meint, sondern irgendwie was ein bisschen abseits der
Bubble ist. Ja, auch das, dieses, ja, ich kann es jetzt einfach mal droppen, ist ja scheißegal. Ich werde es nicht zu detailliert droppen, aber einfach dieses klassische Ding aufbrechen, wo man sagt, ein Gast sitzt da und jetzt quatschen zwei Typen quasi aus dem Podcast mit diesem einen Typen, sondern so ein bisschen mehr Richtung Amerika gedacht so.
Aber trotzdem drei sind es insgesamt.
Vielleicht auch mehr, vielleicht auch weniger. Vielleicht
wollte ich gerade sagen, weil Richtung Amerika, da klingt es bei mir natürlich bei Drink Champs sofort. Ja. Das habe ich mir auch schon überlegt. Es wäre so geil, einfach, ich habe mir so vorgestellt, wie ich mit meinen Berliner Leuten so, du hast einen Tisch mit Moloch Dilemma, Marvin Game, wer ist noch hier, Gospel, so ein Battle Rapper, ich und da hast du noch irgendwie ein, zwei Leute, Comedians oder so und dann einfach ein paar Flaschen auf den Tisch stellen, alle sollen trinken und dann, es ist aber, kennst du ja selber, ich glaube, du und Pia haben sie ja terminlich wahrscheinlich auch schon Schwierigkeiten zu zweit. Voll. Und wenn du das jetzt mit 5, 6 Leuten probierst, Alter.
Das wird anstrengend, wird eine Herausforderung. Aber wir haben ein gutes Team um uns aufgebaut. Ich denke, die sollen sich dann um die Logistik kümmern. Ich kümmere mich um den Rest so.
Ja.
Lass mich darum noch kümmern, das wird mich zerfetzen.
Aber apropos kümmern, ich höre bei euch auch immer rein. Das ist ja wirklich fast schon, sag mal so, ein Flex-Reichtum-Immobilien-Podcast, den ihr da habt. Du bist jetzt auch in Berlin, auch wegen Business.
Ja.
Ich glaube, ich kenne keinen Rapper, der so nach außen, also für Business, für Business steht. Also andere gehen damit vielleicht nicht so hausieren, nenn ich es jetzt mal. Aber das ist ja bei dir so ein fester Anker und dir macht das Spaß und du bist da anscheinend gut drin und du trägst das voll gern nach außen. Ist das ein Skill oder ist das einfach nur als Anstoß, damit andere auch denken, Digga, ist nicht so schwer, wenn ich das schaffen kann?
Sowohl als auch, Digga. Ich bin auf keinen Fall der Intelligenteste. Mir hat aber Business machen oder Geld verdienen immer Spaß gemacht. So Leute, in Deutschland, die Leute reden nicht immer so direkt darüber, dass es eigentlich im Wesentlichen auch oft ums Geld verdienen geht. So, das kann ja ein Antrieb sein. So. Mhm. In Deutschland ist es eher so, man trifft sich dann so zu einem Signing-Dinner und dann sitzt man so ganz nett beieinander, lacht über die schlechten Witze vom anderen. Ja. Aber eigentlich freut man sich darüber, in dem Moment ein geiles Geschäft gemacht zu haben. Ja. So. Und ich gehe da ganz offen mit um. Ich freue mich über gute Geschäfte. Ich bin aber auch kein Typ, der sagt so, ey, ich habe da ein Patent drauf oder ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich habe auch ganz vieles so durch erstmal machen gelernt. So.
Aber in der Anfangsphase musst du doch auch übelst aufs Maul gefallen.
Nee, zum Glück nicht.
Nee?
Nee, ich habe immer einen guten Riecher, einen guten Instinkt gehabt. So, ich hatte auch ein bisschen Glück, um ehrlich zu sein. Ich hatte so am Anfang ein, zwei Tippgeber, die gesagt haben, du musst das so und so machen und dann musst du diesen Weg gehen und dann, wenn das so läuft, musst du so und so.
Aber wie alt warst du da?
Mitte 20 so. Ich bin ja auch damals im Ruhrpott der Erste gewesen, der anderen Leuten so einen Vertriebsstil und so klar gemacht hat, weil die das gar nicht auf die Kette bekommen haben, die Jungs. Okay. Wir reden hier von wirklich noch vor 2010, 2009, 2008 so. Ja. Ich habe mein erstes Tape sogar in Eigenregie rausgebracht, das war Blut, Schweiß, Tränen und Triumphe. Da habe ich mich ich habe rumtelefoniert, ey, wie kann man so ein Tape rausbringen? Irgendwann hatte ich einen Typen aus, ich weiß nicht mehr, wo der herkam, am Telefon, er so, ja, wir sind Rough Trade, wir sind ein Vertrieb, da musst du die CDs selber pressen und dann hier hinbringen, da muss ein Barcode drauf und dann habe ich alles so ein bisschen gelernt und natürlich das dann so weitergetragen an andere Rapper, ey, ihr müsst einen Vertriebsdeal machen, dann könnt ihr 80% bei euch behalten, dann müsst ihr aber in Vorkasse gehen.
Aber warst dann so, boah, fahrt der Klugscheißer, Alter, ich will einfach nur hier unterschreiben und die Leute sollen machen, oder haben die es angenommen?
Ne, die haben es dankend angenommen, die haben auch oft, mich haben irgendwann, das hat sich, wie soll ich sagen, das wurde dann, hat irgend so eine Dynamik angenommen, dass Leute, mit denen ich gar nichts zu tun habe, mich angerufen haben, weil sie von irgendwie meine Nummer bekommen haben, ey, helf mal dabei oder helf mal dabei. Ich habe mich dann später, als ich schon ganz viele Deals für Labels, für Künstler und so abgeschlossen habe, habe ich mich aber auch nochmal aufs Verlagswesen auch nochmal fokussiert und da bin ich, glaube ich, mittlerweile in Deutschland im Rap-Sektor einer der Führenden, wenn nicht der Führende.
Okay, krass, aber das ist ja was man nicht mitbekommt.
Besser ist es.
Ja, das ist geil. Das kann man schön zu Hause sitzen, grinsen und sich angucken, wie die ganzen Hampelmänner da mit ihren Rollies sind und denke so, Idioten. Ja. Lass mal Kontostände vergleichen. Aber dann, wenn das Mitte 20 war, das heißt, ich hab eben nochmal nachgeguckt, erste Album auf Spotify ist 2008, das ist dieses Omerta-Ding. Und vorher hast du aber schon Tapes rausgebracht?
Also genau, ich habe vorher schon eine CD rausgebracht, die ist dann nicht auf Spotify gewesen. Ich habe die dann im Nachhinein nochmal als Goodie in so eine Box gepackt.
Ja.
Das war Blut, Schweiß, Tränen und Triumphe, das kam 2006 raus.
Okay.
Und davor habe ich halt so im Internet ein bisschen Welle gemacht, auf Bühnen, Freestyle-Battles, Battles und so. Also so 2004, 2005, 2003 ist mein Name in NRW.
Du warst ja auch bei Out for Fame, Alter.
Ja, stimmt.
Stimmt, mit so Pullover und Cappy und so. Stimmt, Alter. Wo diese ganzen, die ganz Oldschool-Dinger. Aber das, aber also was ich von, ich sag mal ganz kurz, was ich von dir weiß oder wie ich dich wahrgenommen habe. Weil ich bin, also viele Leute schreiben auch immer in den Kommentaren so, Dicker, hat der da diese Leute sitzen und weiß nicht mal, wie das Album heißt oder aus sich. Aber soll ich mir das Wissen jetzt draufschrauben und so tun? Nee, wenn es so ist, ist so. Und wir lernen uns ja hier auch quasi kennen. Das ist ja das dritte Mal, dass wir uns live sehen und das zweite Mal, dass wir überhaupt länger als eine Minute reden. Also ich habe mit meinen Freunden damals FÜD gesuchtet und da war für mich Greg Pipe Basic ist über allem, was da passiert ist. Und dann war natürlich die Schlachtung von Bent. Und dann dachte sie so, okay, krass. Und dann gibt's dieses Video, wo Snagger nämlich steht, der wäre nicht fad, wenn er nicht noch eine extra Wurst bekommen würde. Und dann voll flawless, also heute weiß ich das, weil ich das Handwerk selber drauf habe, voll flawless vollgetragen, auch mit einer schönen Verabschiedung so. Null nervös, aber da würde mich mal interessieren, was das für ein Gefühl war, weil du warst zwar schon auf Bühnen, aber du weißt selber, A Cappella Game ist nochmal was anderes. Mhm. Und war dieses Ding, war das vor dem Bandbattle oder danach?
Es war nach dem Bandbattle.
Okay, das heißt, du mit dicken Eiern hast du nochmal gesagt, komm, ja, ich habe noch ein Part.
Ich habe noch ein paar, ich habe noch einen geilen Part, lass mal rocken so.
Krass, aber wieso ist es da nie dazu gekommen, dass, weil eigentlich hätte es ja nur Sinn gemacht, dass du und Greg Pipe irgendwann mal voreinander steht, aber A Cappella.
A Cappella standen wir nie voreinander, weil Greg Pipe und ich, ich glaube, ich habe das noch nie erzählt so richtig. Greg Pipe und ich hatten mal so was wie eine richtige Freundschaft miteinander. Also wir waren richtige Homies. So. Crazy. Ich habe auch bei ihm gepennt und so. Ich bin nach Frankfurt zu seinem Geburtstag, haben im Club gefeiert mit seinen Homies und so. Ich kannte ganz viele seiner Homies auch und so.
Krass.
Aber dann hat sich das so ein bisschen, ich weiß gar nicht, das hat eine ganz komische Dynamik angenommen damals. Er wollte irgendwie, oder er hat mich gefragt, ob ich irgendwie ein Snagger-Feature klar machen kann für sein Tape irgendwie so. Und ich habe Snagger gefragt, oder ich habe ihn auch nicht gefragt, ich weiß es nicht mehr. Es ist auch wirklich 2.6, 2.5 gewesen. Und in meiner Erinnerung hatte mir damals Snacks gesagt, nein, oder weiß ich. Und dann haben sie sich irgendwann auf dem Festival wieder gesehen. Und dann hieß es aber, du hast mich doch gar nicht gefragt, hat Snagger. Irgendwie war ich dann so der Bad Guy, so, weißt du? Und ich so, Alter, ey, Jungs, Ich hab das so gemacht, wie ich das für richtig halte. Ich habe dich gefragt, wenn ich das nicht gemacht habe und das so weitergegeben habe, Alter, du hättest ihn auch selber anschreiben können und so.
War Greg Pipe sauer, oder was?
Ja, ich glaube, davor schon einiges verrutscht, weil der auch viel mit Casper cool war.
Ja.
Und Casper war immer so eine Lästerbacke. Ich rede immer über Casper in Interviews. Der kommt immer wieder zu Casper. Ne? Ich habe gar nichts mit dem Typen zu tun.
Ja.
Aber der hat dann ganz viel bei ihm gelästert, so über mich. Und ich habe dann immer gesagt, Greg Pipe, hör auf, chill nicht mit dem. Der lästert doch über mich vor dir. Und du kommst und sagst mir das danach. Was soll ich mit dem machen, wenn ich den sehe? Ich schlag ihn kaputt, wenn ich ihn sehe. Und das hat, glaube ich, Greg Pipe auch wiederum Casper erzählt. Und irgendwann war mal so ein Moment, wo wir hätten auf demselben Festival auftreten sollen. Und dann ein Tag vorher ist Casper so in meine DMs gestylt bei MySpace noch.
Ja.
Ey, ich feiere dein neues Album, Omerta, dies, das, so diese.
Dass da bloß nichts passiert.
So, damit bloß keine, ich so, gut, hat er das auch entkräftigt wieder so, ne, Dann gab's aber noch andere Geschichten mit Casper, aber wie gesagt, ich scheiß auf den.
Aber das war, bevor der riesengroß wurde, ne?
Ja, hinter, als er schon groß war, gab's auch nochmal eine Situation. Aber zu dem Zeitpunkt hatte er auch schon Hype. Das war schon so ein Insider-Hype, so ein Deutschrap-Insider. Ja, doch, der hatte dieses erste Tape, was alle so gehört haben.
Okay, jetzt habe ich null. Also für mich gibt's Casper seit 2011 oder so.
Nee.
Ja?
Den gab's schon weit vorher. Okay. Weit vorher. Ist auch einer von diesen, von dieser Garde, wo, sag ich mal, so Deutschrap so kurz einmal so brach lag und alles tot war. Ja. Da war der schon am Start.
Okay. Ja, wenn man mal überlegt, ist ja wirklich krank. Also wer da bei Feuerwehr Deutschland stand, das ist
alle.
Alle, also das ist unfassbar. Da steht ein Sinan G, da steht ein Manuelsen, steht ein PA, ein Casey, ein Greg Pipe, ein Adi,
Materia.
Ein Fahrt, Materia,
Moloch
Dilemma,
Jesen,
Hose das, Jesen.
Shoutout an Jesen.
Das ist also.
Ja, da waren viele geile.
Ja, und das ist aber so schade, dass das heute einfach nicht mehr wirklich wäre. Aber zurück nochmal zu diesem Greg Pipe Ding. Also ihr wart so cool miteinander, habt ihr da untereinander auch gesagt, so, dicke A Cappella gegeneinander.
Ja, war nicht in unserer Vorstellung, weil wir waren wirklich gute Freunde so, ne? Und ich hätte dann nicht Bock gehabt, mich ihm gegenüberzustellen und die tiefsten Geheimnisse aus seiner Seele rauszuholen.
Aber damals war das noch nicht so.
Ich war zu dem Zeitpunkt auch schon giftig.
Ekelhaft?
Also ich war schon, wenn es darauf ging so, dann ich habe alles rausgeholt.
Aber Bent hast ja, da reicht ja oberflächlich.
Ja, weil bei Bent war einfach so, Bent war auch zu dem Zeitpunkt nicht sonderlich berühmt und ich hatte auch keinen persönlichen Draht zu ihm. Bei Greg Pipe war es so, ich kannte ihn persönlich, ich hätte ganz ekelhafte Sachen hervorholen können. Das Ding ist halt dann immer so ein bisschen was anderes. Bent war halt.
Aber meinst du, hast du das damals auch schon gemacht?
Ich wollte es ja nicht machen.
Weil dann wärst du aber der Erste gewesen, glaube ich, weil A Cappella wurde ja danach erst zu dem, was heute ist, dieses Graben. Und hast du nicht gesehen, persönliche Details?
Ja. Also persönliche Details, ich finde die gar nicht mal so interessant, wenn jetzt einer sagt, zum Beispiel, Obwohl, das, nee, das ist nicht richtig, was ich sage. Ich find's schon interessant. Ich find's auch geil, wenn einfach erst einer sneaky macht und smart macht.
Ja, es muss halt.
Wenn du mir jetzt sagst, ja, deine Frau ist nicht mehr mit dir zusammen, Bruder, das catcht mich nicht, mich nicht,
nee, so, weißt du? Aber so ein schön sagen, der arbeitet da und da und dann sowas, so ein richtig lustiges Ding aufbauen, genau. wie der Rap am Arbeitsplatz ist oder irgendwie sowas, das ist natürlich schon geil. Ja.
Schade, aber dann haben wir uns auch aus den Augen verloren, der Kontakt war irgendwann nicht mehr da. Und dann ist das einfach.
Aber ich weiß ja, du bist ja wirklich auch so ein Giftzwerg, so ein Hassgesicht, ne? Ich feiere das auch. Und ich feiere auch, wie du das verkörperst. Also bei manchen Leuten passt die Attitude auch so zum Aussehen. Weißt du, was ich meine? Also zum Beispiel, ich sehe jetzt nicht aus wie jemand, der. Also wenn du mich kennenlernst, denkt man nicht so, der holt Tote raus, wenn der mit jemandem. Aber du bist halt so ein Hassgesicht, ne? Und deswegen ist das ja perfekt für Battle Rap. Ja. Aber würdest du trotzdem sagen, Greg Pipe ist, wenn man Battle Rap nimmt von 2002 bis, ja, er ist ja auch schon lange nicht mehr am Start, aber wenn du die 20 Jahre Battle Rap Deutschland nimmst, ist der schon der GOAT, oder? Oder fällt dir jemand anders?
GOAT würde ich nicht sagen.
Soll ich dir sagen, warum der für mich der GOAT ist?
Ich sag dir auch, warum er für mich nicht der GOAT ist. Sag du zuerst.
Okay, also, der hat damals bei euch, ihr habt damals auf diesem Endlevel gefreestylt, da war der krass, da warst du krass, da gab es noch andere Leute, hier wärst du mal Shaggy Schwien und wie sie alle heißen, so, Schaban, so, dann hat der FÖD1 rasiert, absolut. FÖD2 doppelt rasiert, mit diesem FÖD1 war Aftershow, oder?
Genau.
FÖD1. Sowas hat Deutschland noch nie gehört, FÖD2 komplett rasiert, FÖD3 war eh eine scheiß Veranstaltung, aber war auch super. Dann geht er zu Rapper Mittwoch, Battle Tierstar. Das heißt, der ist ja schon 12 Jahre drin im Game. War unfair, weil in Berlin keiner hatte Bock auf den, aber der war schon gut, war ein Battle auf Augenhöhe. So, und dann, warum der für mich der GOAT ist, der hat 2017 und 18 noch in der neuen Liga, in einer ganz neuen Generation, in einer ganz neuen Ära, noch so 1-2 Battles gemacht, wo man immer noch gesagt hat, ach du liebe Güte, Alter. Stimmt ja, das ist Greg Pipe, das ist hier. Okay. Deswegen ist der für mich auf lange Sicht gesehen Deutschrap, Battle Raps Gold, ja.
Acapella. Er ist für mich eine Battle Rap-Ikone, aber er ist für mich nicht der Greatest of All Time, weil einfach er später zu einem Zeitpunkt ein bisschen meiner Meinung nach ein paar falsche Moves gemacht hat. Und zwar, wenn man das jetzt, ich behaupte das jetzt einfach mal so, er hätte sich einfach ein paar Battles sparen können. Und er hat dann aber in den Battles auch nicht abgeliefert, so wie es ein Greatest of All Time hätte machen können, müssen. Wobei man aber auch sagen muss, umso höher die Dichte deiner Battles, also umso mehr Battles du gemacht hast, umso mehr ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch ein paar dabei hast, wo du abkackst, wo
wie
du
denn? Ja, muss ne, ja.
Ist ja auch beim Boxer, bei einem MMA-Kämpfer ist es dasselbe. Safe. Nur ich fand dann so, er hat sich mit Leuten eingelassen, wo ich dachte so, warum battlest du gegen ihn, Digga? So, weißt du, so, das ist ein bisschen unter deiner Würde und das hat mir so ein bisschen Fadenbeigeschmack gegeben, weil ich auch weiß, dass er es dann musikalisch. Das klingt jetzt gemein, aber ich meine das nicht.
Nee, musikalisch hat er verschissen.
Absolut verkackt. Ja. Und das hat für mich so ein bisschen irgendwann so diesen Moment gebracht, wo ich gesagt habe, er macht das nur, weil diese andere Tür zugegangen ist für ihn. Aber nichtsdestotrotz, ich habe größtmöglichen Respekt für ihn. So, ich habe nur Liebe für Greg Pipe. Das klingt zwar hart, was ich hier sage, dass er jetzt nicht der, ne, das abwertend gemeint, das ist nicht abwertend gemeint.
Das kommt auch
nur, er hat für mich so diesen Peak-Moment nicht richtig gekickt. Und ich habe ihn damals, als er sein erstes Tape gemacht hat, dieses El Mariachi oder so.
Ja.
Ich habe ihn so oft mit ihm telefoniert. Ich habe gesagt, Greg Pipe, mach so, mach dies, mach das, mach jenes. Er wollte nicht hören, er wollte sein eigenes Ding durchziehen.
Aber hast du die Musik stand fest und dann hast du gesagt, mach das so und so? Oder hast du gesagt, nee, bring das so nicht raus, rap mal lieber so, nimm die Beats? Oder
das Ding war einfach, er hat sehr lange gebraucht, um dieses Tape irgendwie zu realisieren. Er hatte ja nach FÖD1, er war einer der Ersten, wo ich dachte, boah, mein Gott, alle warten auf seine Mucke, alle warten auf ihn. Warum? Ja. Und er hat nicht geliefert. Er hat einfach nicht geliefert. Und als er geliefert hat, war es weit zu spät und es war nicht mehr geil. Es war nicht mal geil. Okay. Also es waren so ein paar Fakten, die mich so, unabhängig von der Liebe, die ich für ihn habe, also jetzt rein neutral betrachtet, das hat mich einfach so abgeturnt. Das hat mich einfach so, wo ich dachte, so, Digga, was machst du denn aus deiner Chance? Aber jetzt gar nicht so auf Menschen.
Der war mal wirklich, der war mal eine Zeit lang der heißeste, ne?
Oder der war der Shit, Digga. Savage war so in Interviews so, ey, ich will am liebsten sein Ding in den Mund nehmen. So. Dann hat er mit Echo-Songs gemacht, hat sich für diese Partei entschieden und dann war Savage abgefuckt und das hat alles so, der hat so ein paar Stunts gemacht, die waren nicht so fresh.
Ja, ey, ich weiß noch, da war ich, also noch, ich bin ja als Fan nach Berlin gezogen, hab den da das live gesehen, deswegen bin ich überhaupt zu Rapper Mittwoch gekommen, weil eine Freundin, also ich habe gesehen, dass der da battelt gegen Tierstar, war als Fan live da und bin danach so hin, hab gefragt, können wir ein Foto machen? Und dann war ich aber schon so, auch wie ich heute bin, ich meinte so, ey Digga, erstmal will ich sagen, du bist der Krankeste, aber eine Frage habe ich, die und die Punchline fand ich überragend. Warum packst du die denn auf den und den Track? Meinte, ja, Digga, der Track ist mit Echo, Alter. Echo ist Legende. Und ich war so, Also da habe ich irgendwie, ich dachte mir damals schon, obwohl ich nicht mehr selber rappen kann oder Musik gemacht habe, dachte ich mir so, also der, wie gesagt, der war mal der heißeste, der ist in der Sparte eine Legende. Und natürlich ist der Step von da nach da, da sind die 99% scheitern. Und die paar, die man kennt, die fünf, haben es halt richtig geschafft. Aber der Rest kriegt es halt nicht hin. Und deswegen dieses Phlegma, Battle-Rapper können keine geile Mucke machen, ist leider ein Fakt, ist im Amiland genauso. Und das ist eine vertane Chance. Und ich weiß auch nicht, ob das so zum, auch böse formuliert, aber zum Verfall, weil der ist ja jetzt seit, weiß nicht, 5 Jahren oder so von der Bildfläche verschwunden. Keiner hört was, keiner weiß, wie es dem geht. So, ich glaube, das hat auch ein bisschen dazu beigetragen, weil ich würde ihn als intelligent bezeichnen, auch wenn er nicht
Business-Savvy ist oder Street-Smart,
aber der ist sehr intelligent. Und ich glaube, sowas fickt hart rein, wenn man weiß, ich bin mal durch meine Stadt gelaufen und alle waren so und Savage hier und alle wollten das und das und das habe ich irgendwie jetzt über kurz oder lang, habe ich das nicht hinbekommen.
Ey, Digga, tut mir auch leid für diese Äußerung so, aber man muss das Kind ja auch manchmal beim Namen nennen, warum man so manche Dinge so sieht. Du hast mich jetzt darauf explizit angesprochen und er hätte aus seiner Chance meiner Meinung nach mehr machen können. Und ja, es gibt da ganz viele von, die, wo ich denke, die hätten viel mehr draus machen können. Ein anderer ist auch, ich habe ihm das aber auch selber letzte Mal gesagt, als ich ihn getroffen habe, wo wir uns auch das letzte Mal getroffen haben, in Köln.
Bei dem Battle-Event, ja.
Ist Jizzy.
Boah, der hat so reingeschaut, Alter, wie sehr kann man einen Zug verpassen?
Aber ich glaube, das zeichnet sich so ab. Ich will nicht anmaßend klingen. Ich glaube, das hat was mit der mentalen Gesundheit der Leute zu tun. Ich glaube, die sind alle nicht so.
Also bei ihm nicht, den kenne ich ja ein bisschen besser.
Mhm. Zu gemütlich?
Nee, der hat schon, Mann, der hat mir schon Tracks Rohfassung gezeigt. Ich so, mach fertig, Mix, Master, bring raus. Nee, ich weiß nicht. Der hat einfach zu sehr gezögert, hat sein Peak, sein Momentum komplett verpasst. Und dann dachte der sich, jetzt muss ich irgendwie in die Masse rein und mach da auf Krampf eine EM-Hymne, irgendwas mit Finch, Leverkusen wird Meister, aus, wie ist nochmal dieser scheiß Ballermann-Track mit irgendeinem Frauenname, daraus hat er dann das Pendant mit einem Männernamen gemacht, also, oh mein Gott, und ich mag den auch so gerne.
Ich mag den auch voll.
Aber der ist, also da hat er auch wirklich, da ist der Zug voll, aber richtig an dem vorbeigefahren. Aber wenn Greg Pipe nicht für dich der Battle Rap Gold ist, wer ist dann?
Ich sag mal so, ich komme aus diesem Battle-Rap-Ding. Es gibt für mich nicht diesen Greatest of All Time, weil ich selber aus diesem Ding stamme. Ich habe auch noch dieses Ego zu sagen, wenn ich steppe ich richtig.
Ich könnte immer noch. Bringt mir eure aktuelle Nummer 1. Ich könnte den immer noch.
Aber es gibt so diese Top 3, die ich so sehe. Einmal, wenn man sagt, Greg Pipe wegen der Legacy. Mhm. Und dann ganz klar Mighty Mo.
Ja.
Das ist einer meiner All-Time-Favorites. Ja. Ich mag seine Attitude unglaublich. Wie er da steht, was er da von sich gibt, wie er das von sich gibt, das ist für mich untouchable. Da musst du schon richtig auf einem ekelhaften Grind sein, um den besiegen zu können.
Wenn der sein A-Game auspackt, auf jeden Fall, ja.
So, und dann hat mir damals PA jemanden empfohlen. Ich schwöre dir, was für eine Blamage. Ich habe seinen Namen wieder vergessen.
Den habe ich PA empfohlen.
Genau,
Kiruma.
Wie?
Kiruma meinst du?
Kiruma.
Ja.
Deutsch, groß, bulliger Typ. Erinnert mich so ein bisschen an Pedda, Snagger, ja, Pillar, ja, dies, das. Ja, dieser Vibe, aber so mit eigener Handschrift. Und für dieses Battle-Rap-Ding voll geil.
Ja, finde ich auch. Also
ich würde ihn jetzt nicht zu den Top 3, das war vielleicht ein bisschen
zu hochgesteckt. Ja, es geht ja. Also bei den aktuellen ist der unter den Top 5 so. All-Time wird man noch sehen, weil der macht so viele Battles.
Echt, ja?
Boah, ich habe den auch schon angeschrieben. Ich meine, so Dickerchen, ey. Also das, was du da damals mit den Rappern gemacht hast, mache ich halt mit den Battle-Rappern. Ihr habt einen Wert. Nehmt so viel Gage. Macht nicht zu viel Battles. Verbrennt euch nicht. Ja. So. Ja. Hinz und Kunz wird da gebattelt, weil die einfach Bock drauf haben, aber nicht das große Ganze sehen. Weil wenn es nur 4 Battles von dem geben würde und nicht 10, dann wäre sein Style immer noch was Besonderes. Ich habe bei dem so ein bisschen Angst, dass der auch dann wenig Möglichkeiten nach oben irgendwie hat. Aber wo du gerade selber sagst, ich meine, das letzte Mal hast du ein A Cappella gemacht, da gab es noch Napster.
Das stimmt nicht. Ich hatte vor einem Jahr ein A Cappella, das habe ich am nächsten Tag wieder offline genommen. Ja, das ging 8 Minuten lang.
Wo?
Ich habe es rausgehauen, einfach auf meinem Kanal überall. Es ging auch bis 24 Stunden komplett viral. Dann hat mich aber der UFO angerufen und UFO hat sich dann davon getriggert gefühlt und hat mir auch seine Beweggründe erzählt. Ja, du lachst jetzt im ersten Moment, ja, aber das Ding ist, er hat mir seine Beweggründe sehr gut dargelegt Und ich fand es dann falsch, nur diese eine Stelle zu blurpen und hab gedacht, weißt du was, schade um das Ding.
Aber hast du seinen Namen genannt oder was? Oder hast du so?
Ich habe so eine Anspielung gemacht auf Rapper mit High Heels und dies, das und ja. Auch in Bezug zu Müttern. Und als ich diese Line geschrieben habe ich gar nicht Ufe im Kopf gehabt. Das habe ich ihm auch damals am Telefon gesagt. Mhm. Aber er hat dann seine private Situation erklärt. Nachdem wir uns gegenseitig angeschrien haben, 10 Minuten lang am Telefon,
wirklich?
Hat er mir dann nochmal kurz seine private Sicht wie ein Mensch erklärt. Und dann bin ich in mich gegangen und hab gedacht, Digga, Alter, du bist an einem Punkt in deinem Leben so, du willst nicht dieses Karma auf dich ziehen. Ich hab's auch ihm so am Telefon gesagt, ich hab gedacht, guck mal, ich lösche das jetzt, aber ich mach das nicht, weil du irgendwie hier gerade 10 Minuten dich von deiner besten Seite gezeigt hast, ja. Oder ich mich gerade 10 Minuten von meiner besten Seite gezeigt habe. Ich mach das aus Anstand, ich mach das, weil ich nicht irgendwie nachts mit dem Gewissen pennen gehen will, weil der hat harte Sachen gesagt. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Der hat wirklich harte Sachen gesagt, wo ich gemerkt habe, Digga, entweder toucht ihn das gerade ehrlich oder er spielt mir eine Rolle vor. Und für mich war das, wenn ein Mensch sowas äußert, Digga, dann lösch es einfach. Lösch es aus dem Universum, mach es weg. Und er war dann auch cool, er hat sich dann auch bedankt. Er hätte ja auch nicht machen müssen. Ich habe ihn gerade 2 Minuten vorher gedacht, er hat sich bedankt bei mir. Und wir haben das wie Männer geklärt. Für mich war das dann auch cool.
Ich habe auch mal so ein Battle gehabt mit 3x7-Minuten-Runden. Dicker, das ist unfassbar viel Text. Hast du das im Kopf gehabt oder hast du das, hast du irgendwas? Kopf. Ja? Mhm. Wie lange hast du geschrieben?
Boah, lange. Lange, lange, lange. Ich habe auch oft umgeschrieben. Das war ganz wild. Ich zeig dir das gleich mal auf mein Handy. Das war schon ein
wildes. Von welchem Zeitpunkt reden wir? Wann war das?
Es muss letztes Jahr gewesen sein, im Winter. Also nicht, oder es ist schon vielleicht sogar länger und es war 2022, ne, oder es war 2023, aber Anfang, also quasi Januar, Februar.
Ja.
So, es ist über anderthalb Jahre her,
ein Jahr. Und wo stehst du da?
Ich stehe da vor dem Restaurant vom Kumpel.
Draußen machst du das?
Ja.
Und rappst 8 Minuten aus dem Kopf?
Ja. Ja, Bruder, ich hab diese Scheiße vor 20 Jahren schon studiert.
Ja.
Ich will mir nicht anmaßen zu behaupten.
Doch, mach's dir an.
Ja.
Vollkommen zurecht.
Also wir haben uns das damals so beigebracht und wir hatten auch jetzt nicht so viele Möglichkeiten mit Technologie und Ablesen und dies und das, Digga. Und du musstest damals einfach, es gab keine Parallelwelt. Du musstest einfach krass sein.
Ja.
Wenn du nicht krass warst, konntest du auch nicht mit einer Attitude auf eine Jam gehen oder irgendwo hin. Du musstest krass sein. So. Und ich wollte krass sein. Und das hat das da so viel befördert. Es, auch wenn ich ins Studio gehe, ne, so meine Parts, ich rap die so runter. Also ich merke mir die vorher und dann sind die auch beim ersten
Mal. Nicht, wie man es so sieht.
Nein.
Krass. Das ist natürlich für A Cappella Battle Rap, wo wir später noch drauf kommen, bestimmt ist natürlich prädestiniert dafür. Aber du stehst da 8 Minuten und was war aber der Beweggrund? Hast du gedacht, ich will mal wieder so einen Rundumschlag machen?
Ich hatte Bock, so richtig. Das ist auch ein mieser Rundumschlag gewesen. Du wirst es gleich hören. Es ist auch wirklich schade um diese Bars. Aber ey, ist okay für mich so. Ey.
Und ich sag mal so, wenn sich so einer von den Obrigkeiten beschwert, das heißt,
man hat noch die Präsenz.
Man hat die Präsenz. Es ist wichtig genug.
Es tut weh.
Es tut weh auf jeden Fall. Es trifft richtig. Und das ist nicht krass. Also das ist natürlich, also besser für A Cappella Battle Rap geht's ja gar nicht. Du hast den Gegner nicht mal vor Augen, droppst nur eine Line und der, obwohl der drauf scheißen könnte, denkt sich so, nee, Mann, Alter, das hat ein bisschen weh getan, das fuckt mich ab. Ich ruf den jetzt an. Ja. Das ist natürlich, das ist krass, Alter.
Ey, wie gesagt, ich habe nur Liebe und Respekt für diese ganze Battle Rap. Ich finde diese Location geil. Ist das diese Don't Let the Label
Label? Fester Kreuzberg,
Don't Let the Label.
Ja, ja.
Die ist brutal.
Die ist brutal. Egal, das ist Druck.
Das ist grau. Die ist brutal.
Du stehst da wirklich auf diesem kleinen Viereck und um dich rum ist Kolosseum. Das wirkst du an, dann so. Und die Ohren piepen.
Ey, Respekt für alle Herz da draußen, die da mitmachen und so. Ich liebe das. Ich kenne diese Energie, die in einem an diesem Tag aufkommt. Ich kenne diese Gefühle.
Ja.
Also ey, ganz ehrlich, mad respect an alle. Ja. Ich bin froh, dass ich mich dieser Sache nicht mehr jedes Wochenende stellen muss. Ja. Das ist die Hölle, Bruder. Das macht auch was mit dir. Mhm. Aber das härtet dich auch ab. Das ist ja wie ein Kampf. Jedes Mal ein Kampf, den du annimmst, Alter.
Also ich finde auch, also gerade wenn man jemand ist, der auch was zu verlieren hat oder der es ernst nimmt. Es gibt auch viele, die machen just for fun und die spüren auch keinen Druck da, weil Digga, du hast 3000 Follower, ob es jetzt 2800 werden oder keine Ahnung, was juckt ja keinen. Aber es gibt ja Leute, die auch ein bisschen,
Es gibt so einen Battle-Rapper, der hat sich geoutet, dass der homosexuell ist.
Ja, Tobi, hi.
Und dann hat es aber einer so geil geflippt gegen ihn. Also,
irgendwie. Der hat danach, nach dem Outing hat er ein paar Battles gehabt. Ich habe ja auch gegen den gebattelt, das ist aber noch nicht draußen.
Ja.
Aber so, also Jarambo hat so eine Gummipuppe rausgeholt, das meinst du wahrscheinlich nicht?
Nee, ich meine das in dem Sinne, er hat dann so gesagt, ey, weißt du, ich könnte jetzt hier hinkommen und homofeindliche Witze machen und so. Aber dann hat er das so geflippt und man dachte die ganze Zeit, er macht jetzt voll auf das und dann geht er da voll
rein. Das ist Mighty.
Mighty?
Ich habe da letztens, so eine Best-of-Compilation hochgeladen, da ist das auch drin. Ja. Er meinte so, Sprüche über Fummeltunden werde ich hier nicht machen. Und dann dachte er genau. So, dann habe ich mich hingesetzt, aber Digga, was soll ich sagen? Das habe ich nicht im Entferntesten geschafft. So.
Genau so war das.
Du brauchst keine Angst haben, das hier ist kein HIV-Test. Weltklasse. Geil. Ich habe auch so gelacht. Ja,
Mighty Mo, Alter.
Monster Entertainment auch. Er auch, für ihn tut es mir ein bisschen leid, dass dieses Kollega-Ding. Also für mich war das natürlich ein Segen, aber für ihn war es so scheiße, weil man, Dicker, abgesehen vom Preisgeld, der hätte einfach bei Alpha ein Mixtape oder ein Album rausbringen können. So. Ob das was geworden wäre, weiß man nicht. Aber für jemanden, der so lange darauf hinarbeitet und auch Mucke macht und auch dahinter steht und Texte schreibt, ist scheiße gelaufen.
Ja, ich kenne Mighty auch schon sehr lange. Seinen Namen kenne ich auch schon sehr lange. Ich glaube, das ist auch ein Typ, Digga, den gibt es seit Anbeginn von Hip-Hop in Deutschland.
Ja, der ist bei FÖD1, steht auch schon hinten dran. Hat er da selber auch gebettelt? Ich weiß nicht, aber der ist ja auch in unserem Alter. Du bist 83er, 84er?
84er.
Ich bin auch da. Hast du eigentlich mal Fußball gespielt?
Mhm. Aber nicht so, ich glaube, nicht so erfolgreich wie du.
Ja, aber Gladbeck?
Hätte ich mich nicht verletzt,
auf gar keinen Fall.
Hätte ich auf jeden Fall in der Kreisliga C gespielt.
Also wo hast du gespielt?
Normale Vereine so, nichts Außergewöhnliches.
Hat Gladbeck so, gibt's so ein SV Gladbeck oder
ja, was? Die haben so Zweckel, die haben mal Landesliga Oberliga gespielt, dann haben die so, die hatten schon mal ein paar Vereine, Germania, Gladbeck, den gibt's aber nicht mehr, die hatten dann auch immer so zwischendurch mal so reiche Sponsoren, die haben dann so Oberliga, Regionalliga gekratzt und so. Solche Vereine gibt's in Gladbeck und ich habe aber dann auch relativ früh abgebrochen, weil dann kam schon Rap, Graffiti, Viber und alles kam bei mir ins Leben und dann war schon Fußball ganz weit raus.
Hast du eigentlich früher auch gesoffen? Also warst du feiern, rauchen, saufen, alles?
Ich war Anführer vom Saufen.
Ja? Mhm. Krass. Also das, was ich mitbekommen habe, ist Fahrt sucht immer Stress. Also wenn Schlägereien waren, warst du nicht weit. Ja. Da denke ich mir aber, du siehst ja jetzt nicht aus wie eine Maschine. Aber
ich bin aber eine Maschine.
Also muss man, gibt's so, weil ich kenne das ja nur vom Hörensagen, gibt's so, also wenn die Leute dich jetzt nicht kennen und man dich aber sieht man an der Körperhaltung oder daran, wie du so da reingehst, denkt man so, ey, okay, der hat schon einige Kriege hinter sich oder denkt man sich so, dicker, dünne Arme, dünne Beine, was soll passieren?
Ja, also das Ding ist ja, dass wenn man von der reinen Straßenschlägerei ausgeht, dann sind die breit sind, die ganze Zeit ins Studio gehen und nur pumpen, sind sehr groß im Nachteil.
Ja.
Weil in der Straßenschlägerei musst du schnell und abgewichst sein. Und wenn du dann so ein bisschen Voraussetzung vom Boxen mitbringst, bisschen Boxen warst und das klassische Boxen beherrscht, hast du auch einen großen Vorteil. Wenn jetzt aber natürlich einer kommt, der Muay Thai oder Kickboxen kann, der ist auf der Straße hart, der ist auch schnell, der ist flink, aber ein Boxer, ein klassischer Boxer, der auf der Straße sich auch schon gewämst hat, also das miteinander kombinieren kann, der hat immer gute Karten. Ich habe aber, wie gesagt, ne, ich bin auch, man darf das jetzt hier nicht so falsch deuten, ne? Digga, wenn du dich aufprügelst, kassierst du auch oft.
Ja, gehe ich von aus.
Also, ne,
das ist ein Wahrscheinlichkeitsding.
Ja, das ist so.
Ich sag jetzt auch nicht, du bist der ungeschlagene Straßenchamp.
Nein, bin ich absolut nicht, da gibt's ganz andere. Aber es hat mir eine Zeit lang viel Freude bereitet, viel Spaß gemacht und das hat für mich wirklich auch in dem Umfeld, wo ich mich bewegt habe, zu Hip-Hop gehört.
Ja, aber warst du dann auch so ein Bastard, der gedacht hat, okay, da vorne ist ein Thomas, sondern du hast schon versucht auf Augenhöhe?
Es war ja auch nie so, dass ich mir Opfer rausgesucht habe. Es war, wenn es irgendwie so rivalisierende Sachen waren, wie zum Beispiel Graffiti und dies, das, es kam dazu, dass die irgendwie Gas gegeben haben und wir haben Gas gegeben, na, da bin ich mir drauf.
Ja.
Oder wenn jetzt irgendwie mal so nach einer Jam-Schlägerei gab, ja, let's, Alter. Was ist los? Gar kein Problem.
Aber geht dann so, ist das so ein Schalter, der automatisch umgeht oder kannst du das bewusst machen oder passiert das einfach?
Boah, ich habe das schon mal letztes Mal bei uns im eigenen Podcast gesagt.
Ja.
Ich glaube, dieses Gewaltding, dass ich da so einen Hang zu habe, kommt erstmal daher, wo ich aufgewachsen bin, wie ich aufgewachsen bin, jetzt nicht unter krassen Umständen, aber in unserer Jugendklicke, Freundesklicke, Kinderklicke, wir haben uns immer geprügelt, untereinander Stärke, Kräfte gemessen, dies, das und dann noch wurde ernst, dann haben wir uns mit Fäuste gehauen, dies, das und haben das uns gegenseitig so angeeignet und das Ding ist, war mein Vater, war auch Zeit seines Lebens, hatte immer einen Hang zur Gewalt, wenn es zu irgendwie Problemen kam, so mein Vater.
Aber hast du dann, also hast du
dieses, mir das abgeguckt.
Hast du dieses klassische auch gehabt, du hast Schule geschwänzt, oder Gürtel oder Pantoffel oder so?
Ja, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wenn ich extreme Scheiße gemacht habe, so habe ich auf jeden Fall die Konsequenzen dafür bekommen.
Okay.
Ja. Aber ich bin meinem Vater auch nicht sauer darüber, ich habe auch kein Trauma davon.
Nee, du hast einfach nur fortgeführt,
Alter. Ich habe einfach keine Ahnung, ich war auch kranker Typ, Digga. Ich habe auch, weiß nicht, guck mal, ich habe selber.
Das ist dann kein Trauma?
Warum soll ich ein Trauma?
Wenn, ich meine aber, von den, wenn du von den, lass es nicht Trauma nennen im klassischen Sinne, aber wenn du von den Eltern, wenn du mit, sagen wir mal, strenger Hand erzogen wirst.
Ja, meine Mutter hat mich mit 10, als ich 10 war, sollte ich um 18 Uhr zu Hause sein. Ich bin um 19.30 Uhr nach Hause gekommen, weil alle noch draußen geblieben sind, kam ich rein in die Tür, hatte so einen Kochlöffel genommen, hat mir auf den Kopf gehauen, ich habe die ausgedacht und bin weggerannt. Das war, ich konnte das gar nicht mehr ernst nehmen. Ja. So, das war so, das, ich habe das irgendwann so, das war für mich gar nicht so, das hat mich nicht beeindruckt, das hat nichts mit mir gemacht.
Also sucht man dann immer danach noch extremeren Sachen oder was?
Nein, aber es hat einfach, ich kannte es ja nicht anders. Guck mal, wenn du etwas nicht anders kennst, ne? Ja. Was willst du vermissen? Wenn du jetzt jemanden sagst, ja, du bist blind, bist du traurig, dass du blind bist? Bruder, was soll er machen? Er hat nie die Farbe gesehen. Wenn du jetzt jemanden sagst, ja, ich bin in meiner Kindheit, das ist jetzt einfach so, meine Mutter oder mein Vater haben immer mit mir geredet, wenn ich Scheiße in der Schule gebaut habe, wenn ich Probleme nach Hause gebracht habe, wenn ich das gemacht habe, dann wenn du dem sagst, ey, ich habe eine Latsche bekommen von meinem Vater, weil ich mit Polizei nach Hause gekommen bin, der kriegt so
Bei mir ist auch so, ich denke mir so, wie kann man sein Kind, das ist doch dein Kind, wie kann man denn...
Aber du darfst eine Sache nicht vergessen, die Generation von meinem Vater, die sind Baujahr 50, die kommen aus einer ganz anderen Welt, die kommen aus dem Iran, Digga.
Ja.
Da ist so eine Latsche, wenn einer Scheiße gebaut hat, ganz normal gewesen. Wie gesagt, ich finde es auch cool, ehrlich gesagt, im Nachhinein.
Natürlich. Aber das ist ja dann auch normal, dass man diese Aggressivität, die man Zeit seines Lebens irgendwo im Umfeld gespürt hat oder mitbekommen hat, dass man die dann weiterträgt und für normal hält. Solange es aber unter euch bleibt, doof gesagt.
Ja. Also wie gesagt, ich bin nie auf... im Club gegangen, hab gedacht, boah, guck mal, der sieht schwach aus, den mache ich jetzt an. Also ich war nie so ein Tyrann-Typ. Ich war jetzt nie so ein Tyrann und hab das ausgenutzt und so. Ich hab dann geguckt schon so, wo geht was?
Da knallt's.
Wo man auch jetzt so, wie man sich auch eine Frau klar macht. Man geht ja nicht zu irgendeiner Perle, wo man sieht, die knutscht gerade mit ihrem Freund rum und sagt, ey Baby, willst du einen Drink haben? So, das passt ja vorne und hinten nicht. Ja. So, man kriegt dafür immer ein Gefühl, so, wenn einer
richtig empfänglich ist. Ein richtiger Schakal gewesen damals.
Schakal.
Kennst du den
Film mit Bruce Willis? Schakal?
Nee, ich mag solche Filme nicht.
Alter. Nein, boah, Bruder, da spielt der geisteskranke Rollen, ja?
Bruce Willis.
Ja.
Ja, also Stirb langsam muss man ja mal gesehen haben, aber...
Der Schakal ist aber krass, der Film. Da spielt er in so einer Szene, das ist so krass, Digga. Das ist für mich so eine der prägendsten Rollen von ihm gewesen. Da spielt er, um an die Personaldaten von einem Typen ranzukommen, spielt er im Club einen Schwulen und leckt mit dem rum, nimmt den mit nach Hause, macht den dann kalt, um seine Daten abzurippen.
Okay.
Ja, das ist schon
krass. Und das spielt er glaubwürdig?
Ja, Bruder, unglaublich.
Aber war das vorm Fame oder war das schon der
Bruce Willis? Da war der schon Bruce Willis.
Okay, das ist krass.
Ja.
Stark. Aber selber, bist du so ein Film-Junkie, Serien-Junkie?
Filme kenne ich mich gut aus, aber so Serien, ich glaube, die letzte Serie, die ich hart gesuchtet habe, war Snowfall. Aber ich glaube, die haben alle geguckt.
Nee.
Kennst du nicht? Mhm. Mit dem Typen, so, der spielt so 70er, 80er Harlem mit Kokain, die fangen mit Weed an, sind eigentlich voll die netten Guys und dies, das. Und dann verrennen die sich irgendwann mit israelischen Geheimdienst und so.
Ich glaube, ich habe damit angefangen, aber kennst du, wenn einen die erste Folge nicht zur Hälfte irgendwie
catcht? Damit habe ich aufgehört. Ich gebe jeder Serie jetzt mindestens immer 3, 4, 5 Folgen, bis sie mich drin hat. Weil ganz oft ist es so, du brauchst ein bisschen. Und bei Lost hatte ich das auch.
Ja.
Dann haben die mich gefickt mit dem Ende, Bruder. Die haben, glaube ich, ganze Welt haben die gefickt. Lost war eine der krankesten Serien.
Schlimmer als Game of Thrones?
Bruder, Game of Thrones Ende war noch königlich dagegen.
Gegen Lost.
Bruder, Lost hat uns gefickt, hat unsere Seelen rausgenommen, auf den Boden geschmissen und draufgetreten.
Also aber weil so...
Es ist so primitiv geendet, es ist so primitiv gelöst.
Also unwürdig.
Absolut unwürdig. Diese Typen, die saßen da, die haben wahrscheinlich gesagt, komm, wir machen jetzt irgendwie, wir kriegen Geld vom Sender, lass uns eine Serie machen.
Ja.
Total geil mit komplizierten Rätseln und dies und das und Leute verschwinden, 7 oder 8 Leute verschwinden, Leute kommen dazu, es gibt geheime Orte, es gibt Uhren, es gibt Zeiten, es gibt Rauch, Bruder, nichts davon wird am Ende erklärt, es ist einfach weg, auf einmal sind die wieder in der Realität, ey, ich kotzen, Alter.
Aber das Ding ist, das ist denen ja scheißegal, weil das Geld haben die ja schon gemacht.
Ey, wie gesagt, ich spoilere jetzt die Serie, ne? Bis zum Ende, bis zur letzten Folge, guckt einfach Lost.
Aber von was für einem Zeitpunkt reden wir?
Das ist schon lange her, das ist so 15, 20 Jahre her.
Aber ist das was mit so übernatürlicher Scheiße?
Nicht so ganz, eher so ein bisschen Mysterium-Shit.
Aber Thriller, so mäßig?
Ja, so ein bisschen auch, so ein bisschen dann verliebt die eine, aber gar nicht so viel auf Liebe, aber geil, dann ist so einer so der Bad Guy, plötzlich ist er irgendwann der Good Guy.
Aber kann irgendjemand irgendwas, was so nicht erklärbar ist?
Ja.
Ja, dann bin ich raus.
Aber nicht eine Person an sich, sondern es gibt so Sachen die sind auf so einer Insel, Bruder. Die landen, die stranden auf so einer Insel und diese Insel ist ein bisschen mysterious.
Okay.
Und dann,
ich glaube, das ist zu gruselig, Alter.
Ja, ist schon nicht.
Wovor hast du denn Angst?
Wovor ich Angst? Also richtig Angst habe? Also Angst.
Ja, jemand wie du musst eigentlich jetzt irgendwie mit Spinnen oder Schlangen kommen.
Boah, ich liebe Spinnen.
Ja?
Spinnen sind voll die coolen Tiere. Mein Verlag heißt Spinne.
Höhe, was mit Höhe?
Höhe kann ich nicht und im Meer, also zu Wasser. Tief im Meer. Boah, nee, was geht da unten
zu ab? Zu weit draußen?
Bruder, was geht da unten ab?
Ja.
Ja, das ist ekelhaft. Aber ich bin ein guter Schwimmer, ne? Ich schwimme so, versuche jeden Tag oder jeden zweiten Tag eine Stunde zu schwimmen.
Ja?
Ja.
Wo gehst du denn hin? Ins Gladbecker Freibad, oder?
Wo ich Hallenbad, Freibad, wenn ich irgendwas finde, aber im See gehe ich auch regelmäßig schwimmen.
Also wenn in Gladbeck einfach jemand ins Hallenbad sieht, einfach Fahrt Bahn ziehen.
Ja, ja, morgens mit den Rentnern. Aber wie Bahn ziehen? Ich sehe da nicht, wie Bruder, richtig kraul, Digga.
Ist das krass, mit Speedo oder mit Cooler?
Nee, so asozial mit Badeshorts.
Ja?
Ja, ja, dann gucken wir mal so, oh, da kommt wieder der Kanacke mit Badeshorts.
Crazy, aber ist Gladbeck dein, warst du immer, war das immer dein Epizentrum?
Ja.
Ja. Und da willst du, also...
Mich kriegt da nichts weg. Ich komme mir hin nach Berlin, ich gehe nach Hamburg, ich gehe nach Frankfurt, besuche Freunde, mache meine Geschäfte, dann muss ich auch wieder zurück in meine Base. Ich bin Gladbecker durch und durch. Ja. Ich mag die Stadt, ich mag das Gefühl, ich kenne da jeden, Bruder.
Ja.
Ich kenne
wirklich. Läufst du wieder Pate durch Gladbeck?
Nee, so nicht. Aber ich kenne jeden. Ich kann überall hingehen. Ich habe mich noch nie irgendwo aufgespielt, dass ich so irgendwie mit einer Attitude da rangegangen bin, ey, ich bin hier. Nee, im Gegenteil. Ich freue mich, dass ich so oft auch mit Liebe empfangen werde. Mit
generationenübergreifend?
Ja, so jetzt also natürlich, ich glaube jetzt so 13, 12-Jährige kennen mich noch, weil ihre großen Brüder das vielleicht gehört haben. Aber dass die jetzt aus dem Haus sind, wenn die mich sehen, so ist das nicht.
Okay.
Ja.
Weil ich weiß nicht mehr, wann du das gesagt hast, weil für mich ist das so, erstmal als ich gehört habe, dass du Kohle hast oder dass du dein Business machst, so dachte ich mir so, hä? So erfolgreich habe ich ihn gar nicht. Ich wüsste jetzt nicht, dass der meine Nummer 1 hat. Ich kann mich auch an keinen Hit erinnern. Was ist da los? Und dann hast du aber mal irgendwo erzählt, dass du mal zu deiner Hochphase wahrscheinlich irgendwo in NRW in einem Kaufhaus warst und da waren so 2.000-3.000 Leute.
Minimum.
Kam für dich.
Mhm. Eine Woche danach musste Kool Savas deine Autogrammstunde draußen machen, weil die das Kaufhaus auseinandergesägt haben, die Kids. Er hatte in dem gleichen Kaufhaus eine Autogrammstunde und die konnten das dann nicht mehr gewährleisten und dann war Savas draußen in so einem LKW, haben wir noch so telefoniert. Also wegen dir sitze ich jetzt, hat der Taban damals, glaube ich, angerufen.
Aber was für ein Jahr war das?
11, das war so Invictus-Zeit, Invictus. Okay. Aber auch schon davor, Bruder, ich hatte eine gute, sehr, sehr gute Zeiten, wo Deutschrap vielleicht jetzt noch nicht so wie heute da stand, so Omerta, Alter Ego, Talion 1, Invictus. Dann kam so ein Album, das kam zu einem falschen Zeitpunkt, Bellum et Pax. Danach ging es aber auch wieder mit Talion 2 weiter, dann kam Ego und ich habe tatsächlich für diese Art von Rap, die ich gemacht habe, für meine Verhältnisse, für mein Verständnis von Erfolg, absolut geilen Erfolg gehabt. Ich habe teilweise Alben 40.000 Mal verkauft, 50.000 Mal, 20.000 Mal verkauft.
Okay, und dann noch, ja stimmt, und dann noch mit deinem vorher schon beigebrachten Business Sense.
Genau, und das Independent. Und dann, als die Alben sich schon abverkauft haben, das war dann so 2014, 2015, und kam noch mal Spotify.
Okay, wie läuft so ein Ding ab? Ich hab noch nie einen Rapper gefragt. Es gibt ja diesen ominösen Katalog.
Mhm.
So.
Money-Katalog.
Der Katalog. Und dann ist das aber so, ist das rein nach Berechnung oder gehen die auch danach, der ist immer noch im Kommen, da könnte noch was kommen? Oder sagen die so, hat so viel verkauft, du hast so viel Follower und einmal eins, eins plus eins ist zwei, das ist die Summe.
Also diese big, big, big Investoren, die das machen, die gehen genauso nach dem, wie du das sagst, die gehen nach eins plus eins ist zwei. Aber es gibt natürlich auch Deals, die du noch in deiner Prime oder in deiner aktiven Zeit mit Musikfirmen, mit Plattenfirmen machst.
Ja.
Beispielsweise, du bist irgendwie ein Rapper, der die letzten 3, 4 Alben alle Top 5 platziert hat und du bist gerade vertragsfrei und die gucken, jedes Album hat gefühlt 60, 70, 80, 100 Millionen Streams gemacht, dann berechnen die natürlich erstmal auf Grundlage der Zahlen und dann kommt natürlich ein bisschen Belief vielleicht noch dazu, aber grundsätzlich würden die eher auf diese Zahlen sich basieren.
Ja.
Also das ist nicht so, dass die dir irgendwas schenken, aber wenn du clever bist, wenn du smart bist, verkaufst du Sachen für gutes Geld.
Ja.
Ja.
Also
Pakete.
Kann man da schon sagen, du hast einen Batzen für deinen ganzen Katalog bekommen? Gab's so eine Spotify-Ding-Überweisung für einen Katalog?
Ich glaube, da gibt's andere Leute, die viel mehr Geld gemacht haben mit Katalogen.
Es geht ja nicht um die Summe, es geht nur darum.
Also sagen wir mal so, Bruder, ich habe mein Geld immer, wenn es gekommen ist, clever reinvestiert und daraus mehr Geld gemacht.
Ja.
Ob das jetzt 20.000 Euro waren oder ob mal 200.000-300.000 Euro kamen zu irgendeinem Zeitpunkt, hat für mich nie eine Rolle gespielt. Für mich war immer klar, Steuern bezahlen, investieren, Steuern bezahlen, investieren, Steuern bezahlen, investieren, Steuern bezahlen, investieren. Und das hat mich irgendwann über die Jahre, als ich klein angefangen habe mit diesem Investieren, zu heute, zu jemandem gemacht, der behaupten kann, dass...
Dicker, du bist hier bei mir, du kannst sagen, was du willst.
Also dieses Immobiliengeschäft kannst du mit fortschreitendem Alter, irgendwann nicht mehr so flippen, wenn du nicht ein fortgeschrittenes Portfolio schon besitzt.
Ja, verstehe.
Und dann kannst du halt auch mal eine Immobilie kaufen, die eigentlich vielleicht ein bisschen zu teuer ist. Dann kalkulierst du das mit den anderen und packst das in dein Portfolio und dann verwässert sich das, dieser teure Einkauf. Aber wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie mit Ende 30 anfängst, ein Mehrfamilienhaus zu kaufen, dann ist das immer noch cool und sollst du auch machen. Weil es gibt auch noch ganz viele Ärzte und Anwälte, die machen das mit Ende 40. Also es ist nie der zu späte Zeitpunkt. Aber um das Game so richtig durchzuspielen, dieses Immobilien-Game und da richtig was rauszuziehen und diese Überschüsse als richtige Einnahmen zu verbuchen, da musst du ein bisschen vorher schon anfangen und dann auch richtig auf Tempo gehen und gut einkaufen.
Aber soll ich dir was sagen? Erstens ging es gerade gar nicht um Immobilien und zweitens interessiert mich das Thema auch nicht so doll, weil ich weiß ganz genau, ich werde bis ich sterbe Miete zahlen. Ja. Also bin ich auch vollkommen fein mit.
Ja, worum ging's denn?
Es ging um Katalog, Spotify.
Aber du hast mich ja gefragt wegen Geld.
Wann nee, ich hab gefragt, ich wollte wissen, hat Spotify einmal einen Batzen für dein
Spotify an sich zahlt mir keinen Batzen einmalig. Spotify an sich rechnet ja quartalsweise ab und wenn die Rechte bei dir sind, rechnen die mit dir ab und wenn die aber irgendwie, wenn du die Rechte für einen Vorschuss irgendwo zu einer Plattenfirma gegeben hast, dann rechnet Spotify mit denen ab und die sagen dir dann, okay, pass auf, du bist jetzt nur noch so und so viel im Minus oder du bist jetzt so und so viel im Plus
okay. Und
dir ist dein Cash. Ich habe aber irgendwann mal meinen ganzen Katalog genommen und gesagt, jalla, weg damit, aber auch nur für eine gewisse Zeit. Ja. Und dann gehört er auch wieder mir.
Okay.
Also so habe ich das gemacht.
Und das war wann?
Ich dachte, es ging um Cash so und ich auch wenn dich Immobilien nicht interessieren und du vielleicht in deinem Leben vielleicht nie wieder eine Immobilie kaufen wirst, aus welchen Gründen auch immer, kann ich trotzdem deinen Zuhörern und Zuschauern ans Herz legen, dass sie sich mit dem Thema Investitionen auseinandersetzen sollten. Nicht mal wenn sie jetzt vielleicht nicht diese Einnahmen hatten, die ich hatte zu einem gewissen Zeitpunkt, sondern einfach mit dem Hintergrund, dass man sagt, ich weiß nicht, und das jetzt klingt jetzt schwarzmalerisch vielleicht, wie in Deutschland in 20, 30 Jahren das System mit Rente und Arbeitslosenversicherung sein wird. Mhm. Die Kassen sind leer, die Systeme werden so auf Dauer nicht mehr funktionieren. Wenn man sich diesen Baum anguckt, der Entwicklung, der Demografie, dann hat der liebe Szenik sich darüber gar keine Gedanken gemacht. Nee, der null. Lebt einfach das Leben eines Künstlers.
Genau, mit 90.000 Steuerschulden, muss ich aber auch dazu sagen.
Ja. Schöne Grüße ans Finanzamt. Ich kenne den gar nicht so gut. Ich bin hier zum ersten Mal. wie gesagt, ich wollte es nur mal einmal erwähnt haben. Ja. Ich wollte jetzt auch nicht hier flexen. Ich hab das falsch verstanden, aber wie gesagt, man kann mit diesen Musikkatalogen ganz viel Geld verdienen und es gibt Leute, zu denen zähle ich nicht, die haben riesige Kataloge verkauft. Hier in Deutschland Deutschrapper von ihren ganzen Labels, mit den ganzen Künstlern. Wenn die Leute die Summen wüssten und dann diese Rapper so sehen in Interviews, die würden sagen, wow, Digga, wow.
Crazy. Wer ist so, ich meine, Rap hat ja auch dieses Fake it till you make it so ein bisschen groß gemacht, das kennt man ja aus dem Amiland. Und Flair saß ja auch schon, da meinst du, Dicker, damals, es gibt ja auch diesen Klassiker mit K1 und Bushido mit diesem Style und das Geld und das kostet irgendwie 80 Euro das Video, die haben gefälschte Uhren an und so. Aber gibt's so jemanden, wo du denkst so, boah, alle sind drauf reingefallen? Also wo die Diskrepanz so groß ist zwischen, das ist die öffentliche Wahrnehmung, und ich weiß, oder wir in der Szene wissen eigentlich, das ist eigentlich so. Sei es jetzt auf hart machen, also klar, so wie Bushido ist das Paradebeispiel. Also ich habe in Düsseldorf gedacht, dem gehört die Stadt. Dem gehört die Stadt.
Ernsthaft?
Ja, ich dachte mir so, Schöneberg, Sachsendamm, das ist Bushido. Also alles, was der gerappt hat.
Oder was für eine Bubble kommst du, Alter?
Düsseldorf, Fußball, Party, Bier, da komme ich her.
Also richtig Mallorca-Publikum.
Voll, ja.
Okay,
voll.
Passt natürlich nicht zu deiner Optik, ne?
Passt überhaupt nicht, was soll ich machen?
Du siehst eher aus wie Abdul aus Neukölln.
Sehe ich aus wie Nordafrikaner?
Nein, aber viele Schwarzafrikaner haben auch islamische Namen. Muslimischen Hintergrund.
Aber man sieht schon, dass ich Mischling bin auch, ne?
Oh, bei dir ist so grenzwertig. Du könntest auch so aus Gambia sein, so ein bisschen wenig dunkle Farbe abbekommen haben.
Ja?
Ja. Ich kenne da so voll.
Also voll Afrikaner, die trotzdem so aussehen? Ja. Okay.
Gut, man könnte jetzt darüber streiten, ob die Nase voll afrikanisch aussieht oder so Gesichtsmerkmale, die vielleicht eher typisch, aber ja. Ich will jetzt nicht mich hier verplappern und irgendwas.
Kannst du gar nicht.
Rassistische sagen.
Nein, kannst du gar nicht. Wir sind Battle Rapper, wir dürfen alles. Und das ist auch mein Podcast. Okay. Aber wo waren wir gerade stehen geblieben? Es ging irgendwie um Genau, Bushido gehört die Stadt, genau. Schöneberg, hast du nicht gesehen? Boah, krass, das ist
krass, Digga.
Ja, voll.
Krass.
Ja, es ist wirklich krass, weil da kam ich hier hin, auch mit der Attitude, und die meinten so, was? Der hat, und dann haben die mir halt, also die richtigen Straßenleute von hier und wie sie alle heißen, die haben, weil der Ex, von meiner Ex-Frau, der Bruder ist auch Schöneberg, auch mit Tiesto und so, diese Generation. Und die haben mir dann erzählt, diese Sichtweise nach dem Motto, keiner kannte den, keiner hat den irgendwo gesehen und dann läuft er durch Deutschland und sagt, das ist alles meins. Wir sind gar nicht klargekommen so.
Aber ich sag mal so, die Berliner, die hat das damals, glaube ich, sehr angefressen, weil es halt wirklich viele gefährliche und kranke Leute gab,
frech,
die auch gerappt haben. Aber für mich, auch wenn ich nie ein riesiger Bushido-Fan war, weder von seiner Mucke noch von seiner Attitude, muss ich dazu sagen.
Darf ich ganz kurz reinrätschen? Dafür hört sich das aber wirklich sehr ähnlich an.
Ja. Ja. Vielleicht haben wir dieselben Einflüsse aus Frankreich zu einer Zeit gehabt. Also ich meine, damals diese ganzen ich habe damals viel Lunatic gepumpt, viel Buba und so, diese frühere Generation Mobb Deep.
Also Beats,
genau.
Flow.
Und diese Beats sind ja nicht, die hat jetzt auch nicht vorwurfsmäßig oder so, um den zu diskreditieren. Aber diese Beats, die er benutzt hat, habe ich ja 2.6 auch schon benutzt, weil ich dieses Französische so geil fand.
Aber es war nur größer, deswegen kannte man ihn dafür.
Genau, und er war viel größer, er war ein bisschen auch schon vor meiner Zeit am Start. Ja. Deswegen kannte man seinen Sound und war dann halt so, das wirkte dann vielleicht so.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, worauf ich hinaus wollte, war einfach die Kunstfigur, die er erschaffen hat, so, weißt du, die stand für mich nie zur Debatte, dass er das und das nicht sagen darf oder nicht sagen. Aber die Berliner waren davon voll abgefuckt, Digga. Die Berliner, immer wenn ich auf Berliner getroffen bin, wollten die mir immer zwanghaft auf die Nase binden, ey, Bushido ist nicht krass.
Ja.
Olum, es interessiert mich nicht, ob der krass ist. Es juckt mich nicht, ob der
Nein?
krass ist. Nein, weil seine Mucke, das, was er erschaffen hat, diese egal, wie, ob er es geschrieben hat oder nicht, ich will gar nicht jetzt da auf dieses Thema eingehen. Aber das, was er verkörpert hat, das, was er erschaffen hat, das, was er nach außen symbolisiert hat, das hat doch funktioniert. Die Jugendlichen haben ihn dafür geliebt, die haben dich angezogen.
Die haben alle gefressen,
So, und darin bestand
für mich die Kunst. Aber du fandst
es nicht gut? Was?
Du fandst es nicht gut?
Wie meinst du?
Was der gemacht hat?
Natürlich gab es Songs, die ich gut fand. Ich rede jetzt nicht davon, dass ich Bushido komplett kacke fand.
Ja.
Aber es gab so ein paar Sachen schon in junger Vergangenheit, wo ich gedacht habe, ey, ich befasse mich nicht mehr damit und ich geb mir den Typen nicht.
Da kannst du so einen harten Cut machen. Ich meine, der war von 2002 bis, sagen wir so 2005, kredibilitätsmäßig und muckemäßig das Maß aller Dinge mit CCN2 und Elektro-Ghetto und hast nicht gesehen.
Ey, auch danach noch hatte der geile Song.
Ja, das aber ich meine, das war so seine Anfangszeit, wo der das ganze Land überschwemmt hat.
Ja, ja. Nee, klar, auf jeden Fall. Und der war ja, und ist auch, man kann ihm auch diesen Status nicht absprechen. Nee. Aber es gibt so ein paar Sachen, Bruder, die werden auch normale Zuhörer so nie interessieren. Ist auch deren gutes Recht. Was interessiert dir das überhaupt? Aber für mich, als jemand, der in dieser Branche auch irgendwie zu Hause ist und links, rechts ein paar Sachen mitbekommt, war das so absurd teilweise, wo ich mir dachte, Digga, das kann ich mir nicht geben. Das ist so
Also von hinter den Kulissen, wie man
sich benimmt. Genau, das hat gar nichts damit zu tun, ob er glaubwürdig war, ob er ein Straßenschläger war. Das juckt mich gar nicht. Das hat mich nie interessiert. Ob er seine Texte selber schreibt, hat mich auch nie interessiert. Das juckt mich einfach nicht. Es juckt mich nicht. Weil ich finde, das, was du verkörperst, diese Figur, die du erschaffst, die du nach außen hin so gibst, so, und das ist viel interessanter, finde ich.
Ja, das Produkt.
So Apache beispielsweise.
Ja.
Du kannst mir nicht erzählen, dass der Privat, Digga, so den ganzen Tag rumläuft und rum, weißt du, aber die Figur, die der erschaffen hat, ist geil, Digga.
Ja,
und da geht ein Typ hin mit langen Haare, Digga, mit Sonnenbrille, fällt Rollschuh im Pampers und nennt sich Apache. Bro, Alter.
Ja, das ist Weltklasse.
Das ist Weltklasse. Und warum sollte ein Typ, der auf Gangster macht, in Anführungszeichen, nicht auch das Recht dazu haben, auch eine Figur zu erschaffen?
Weil es gibt keine rollstuhlfahrenden Pampers-Träger, die sagen, Dicker, bin zuerst Rollstuhl gefahren. Aber es gibt Leute, die sagen, Dicker, du darfst hier den Stadtteil, die nehmen das ernst in der Generation. Du kannst hier nicht mit dem Stadtteil flexen.
Bruder, dann ist es so, dann, ey.
Aber kann man bei euch in Gladbach nicht irgendwie auch falsch repräsenten, wenn da irgendwie, keine Ahnung, aus Essen-Krei oder so, da irgendjemand irgendwo hintigert, wo du sagst, hey, Dicker, das ist hier unsere Bier, oder ist der Ruhrpott so eins? Kann ich mir auch nicht vorstellen.
Vielleicht nicht eins und vielleicht auch deswegen oft ineinander so ein bisschen gespalten, aber im Großen und Ganzen ist, ich würde jetzt nicht darüber rappen, dass ich aus Essen komme, aus alten Essen, und ich bin eigentlich aus Gladbeck. Das wird einfach unglaubwürdig sein, aber dass ich deswegen irgendwie Stress mit Leuten bekommen würde oder sonstiges, glaube ich nicht. Also jetzt nicht, weil ich hart bin oder weil ich krass bin, einfach weil die sich dann gar nicht diese Mühe dafür machen würden, zu sagen würden, ey, Digga, wie, du rappst über unseren Stadtteil und komm her, wir schlagen dich kaputt und so. Aber hier in Berlin, zu dem Zeitpunkt auch noch, von dem du redest, das war ja so bisschen so das Ende der Gangzeiten in Berlin.
Mhm, genau.
So, und da war noch vielleicht so ein bisschen dieses Denken und so sehr intensiv hier verankert.
Ich glaube auch, Ende von Gangzeit zu die Libanesen kommen, also zu
die Libanesen waren schon in der Gangzeit dabei.
Ja, aber ich meine dieses organisierte, also
das war auch schon
ein bisschen, ja?
Ja klar, Digga, das kam in den 80er, 90er mit dem Bürgerkrieg im Libanon.
Okay.
Naja.
Ey, das ist so ein kranker Fakt, dass einfach, du bist in dem Land, da ist der Bürgerkrieg, dann gehst du dahin und übernimmst, also allein die Denke, sich zu denken, ja dann Dann machen wir das jetzt.
Das Ding ist, es gibt dazu einen geilen Film, ne? Den sollten sich mal alle angucken, die so irgendwie das Gefühl haben, wenn Flüchtlinge oder wenn Menschen aus irgendwelchen Regionen hierher flüchten oder hierher kommen, emigrieren und dann so hier anfangen, kriminell zu werden. Da wird das richtig geil dargestellt. Ich weiß nicht mehr, wie der Film heißt.
Ist ein Doku oder
ein Film? Nee, ist ein richtig geiler Film, so ein richtig geiler Hollywood-Film. Da geht es darum, dass Außerirdische in Südafrika landen.
Ja.
Und die werden am Anfang sind die nur ein paar und dann werden die immer mehr, weil die sich auch verbreiten und irgendwann zäunen die so ein und sagen so, ey, ihr dürft hier nicht rauskommen, bleibt hier drin.
Okay.
Und ab und zu kommen wir hier rein und gucken mit GSG, so mit so super
Okay, und die Messages dann.
Und was sie hier geklaut haben und die klauen dann immer so Sachen und fucken sich ab und haben dann auch Prostitution und haben so Hightech-Waffen und so. Ganz tricky. Und da wird das geil sozial dargestellt, wie sowas entstehen kann. Und ich glaube, in den 90er, 80ern war das in Berlin oder allgemein in Deutschland an vielen Orten, gerade in Großstädten, ein Problem, dass Leute einfach so an so Orten so zusammengefecht worden sind, Kreuzberg, Neukölln. Mhm. Und dann gab es da halt einfach auch nicht so viele Deutsche und dann sind die unter sich geblieben. Und
eigene Gesetze dann. Aber soll ich dir was sagen?
Armut macht, guck mal, es gibt ein geiles Sprichwort. Mhm. Armut macht schöne Menschen hässlich.
Armut macht schöne Menschen hässlich. Ja, aber warum ist das jetzt so, also so genial ist das jetzt auch nicht, ne? Das
doch, ich finde schon, weil wenn du nicht unter Bedingungen aufwächst, die dich in Armut bringen, also wenn du quasi dieses Privileg genießt, immer genug Geld zu haben, eine Familie zu haben, die sich um dich finanziell auch kümmert, wenn du mal fällst, dich wieder aufrappeln kannst über die Familie oder durch deinen sozialen Background, dann kommst du nicht auf beschissene Gedanken.
Du meinst, da kommen deine hässlichen Seiten nicht raus.
Richtig. So
meinst du. Ah, okay, ja,
so,
okay.
Und wenn du aber in Armut aufwächst, so weißt du, dann wird aus einem schönen Menschen, der eigentlich vielleicht einen guten Kern hat, kann einen Dreckscharakter heraus.
Aber soll ich was sagen? Ich habe eine These, die würde ich jetzt mal gerne ausformulieren. Also ich habe schon noch nie ausformuliert, aber ich glaube, das hat auch ganz viel mit der, also sagen wir mal, der Grund Türke und der Grund Deutsche oder der Grund Skandinavier, der Grund Russe, das sind ja verschiedene, die haben verschiedenes Feuer, die haben verschiedene Mindset, Energien. Ja. Und ich würde sagen, nehmen wir mal an, in Deutschland wäre Krieg gewesen, in Deutschland wäre so Krieg gewesen, dass die Deutschen wirklich hätten rausgemusst. Und zum Beispiel, es wäre andersrum gewesen, die wären zum Beispiel einfach nach Syrien oder in die Türkei oder in den Libanon. Dicker, ich sage, kein Stefan hätte da irgendwas regeln können, oder wäre kriminell geworden, weil ich zähle mich da auch mit zu, wir sind ein Volk von Schafen, also der deutsche Mensch an sich ist ein Schaf. Ne?
Würde ich so nicht behaupten.
Würde ich schon sagen, natürlich gibt es Ausnahmen, es gibt Rocker, es gibt überall Ausnahmen, aber ich meine, das Grundding, der Grunddeutsche ist nicht macho-mäßig, Ehre, Stolz, Schlägereien, Gewalt, so ist der nicht gepolt. Der ist eher so, lässt sich was gefallen, hat ein bisschen schlechtes Gewissen noch wegen damals, so im Durchschnitt. Und ich glaube nicht, dass es möglich gewesen wäre, dass deutsche Flüchtlinge in den Ländern, die jetzt hier mit ihren Flüchtlingen sind, dass sie da irgendwas hätten machen können, außer sich anzupassen.
Kennst du das ganz junge New York?
Das ganz junge New York, als die Italiener
und die Deutschen und die Iren alle aufeinander getroffen sind in New York, was da abging?
Nee.
Ja, Digga, da kannst du dir den Film mal angucken, Gangs of New York. Also das ist natürlich jetzt da ein bisschen geisteskrank
dargestellt. Daniel Day-Lewis, ne, oder?
Ja, unter anderem. Aber New York in den Anfang 19. Jahrhundert, also Anfang 19. so 1900, 1910, 20, 30,
Anfang 20. 40,
Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, ich schon nie aufgepasst. Ja. Da war Sodom und Gomorra und da haben auch wirklich Deutsche, die ganzen, die heute Smith heißen und so, das waren alles Deutsche.
Ja.
Wenn man jetzt mal so, das klingt jetzt so absurd, was ich jetzt sage, aber weil ich will diese These aufgreifen, dass du sagst, der Deutsche hat das per se nicht in sich, so dieses sich durchsetzen können in einer Kultur, die vielleicht so ein bisschen lauter und mehr Energie hat.
Ja.
Diese ganzen jüdischen Gangster, die es in New York gab, so, ne? Und wenn du heute von einem, verstehst du? Wenn du heute von einem klassischen jüdischen Denken ausgehst, dann denkst du erst immer so an gebildete Banker,
genau.
Geschäftsleute, Geschäftsmänner, immer auf Bildung Wert legen, aber Anfang 20. Jahrhundert in New York, Bruder, die ganzen Dutch Schulz, ich weiß gar nicht, ob Dutch Schulz selber auch Jude war, aber ich glaube, der hatte mit dieser Koscher Nostra hießen die, das war so ein Mob, und ich glaube, der war da auch verbandelt und so, da gab es ganz viele von diesen jüdischen
Gangstern. Da müsste bestimmt auch geile Dokus zu geben, oder?
Ohne Ende, es gibt auch ganz viele geile Berichte, die du dir angucken kannst, deswegen glaube ich wirklich, es machen die Umstände aus, wenn wir jetzt von dem Grunddeutschen ausgehen, also wirklich von dem klassischen Deutschen, ohne jetzt jedes einzelne Licht zu betrachten, sondern einfach 0815, dann hat er grundsätzlich erstmal eine Oma, einen Opa, eine Tante, im besten Fall vielleicht noch einen Onkel, Mama, Papa zu Hause, klassisches Weltbild jetzt, so ein bisschen, vielleicht auch nur Mama oder vielleicht nur Papa. Aber da ist immer eine Struktur und eine Struktur macht auch was mit einem Menschen. Mhm. Weißt du, aber wenn du hier bist, Bruder, du kommst gerade aus Syrien, du bist da langgelaufen, Digga, hast auf dem Weg von da bis da 8 Köpfe rollen sehen und du hast das in deinem Gehirn drin und du warst 14, 13, als du das gesehen hast, was soll dich denn hier noch beeindrucken? Du kommst hin und die sagen dir, ja, die Eltern sagen dir von zu Hause aus, ey, vielleicht müssen wir nächstes Jahr wieder weg. Du hast gerade über die sind so Bomben geflogen, Leute sind daran gestorben, dass der Druck zu krass war, dass das einfach das aus den Ohren rauskam. Was, denkst du, das beeindruckt dich, was hier abgeht? Denkst du, das macht was mit dir? Aber der Deutsche hat das ja die letzten 100 Jahre nicht mehr erlebt. Aber frag mal die Generation vielleicht von deinem Opa, von der deutschen Seite oder von deinem Uropa. Ich weiß jetzt nicht, in welchem
Opa
Fall.
Opa war, ist marschiert, ja.
Ja, frag die doch mal, Digga. Ich hatte noch einen Zeitzeugen als Nachbarn, da war ich aber ein sehr kleiner Junge. Wie hieß der nochmal? Mein Vater hatte so guten Kontakt zu dem. Ich komme nicht mehr auf den Namen.
Der hat den Zweiten Weltkrieg mitgemacht?
Ja. Bruder, der war auch in Gefangenschaft. Ja. Das war so ein 2 Meter Hühne Deutscher, so ein großer Mann, Bruder. Das ist unglaublich, wenn ich an den zurückdenke. Ich war aber auch ein kleiner Junge als der. Und mein Vater hat mir erzählt, wenn der die Geschichten erzählt hat, du hast Gänsehaut am ganzen Körper gehabt. Ja. Der sagt, der war in Kriegsgefangenschaft als Deutscher, der kam zurück als 20-jähriger Mann oder so, der hat nur noch so irgendwie gefühlt 50 Kilo gewogen.
Opa genauso,
ja. Und der Typ war aber so ein Hühne, wenn du den gesehen hast, der hat der Hände wie Bratpfannen, Bruder. Ja. Der hat dir eine geschmiert, du wärst 3 Tage lang geflogen. Ja. Und deswegen denke ich, das hat was damit zu tun, was du siehst, was du erlebst und wie du, in welcher Struktur du aufwächst. Auch ich, als Kenneck, der in Deutschland aufgewachsen ist, auch wenn ich hier nicht geboren bin. Mann, Digga, was kann mir im schlimmsten Fall passieren? Im schlimmsten Falle verliere ich alle meine Immobilien, verliere ich alle meine Kohle, dann gehe ich zum Arbeitsamt. Sorry, wenn ich das so sage, dann gehe ich zum Arbeitsamt, sage ich, hier ist mein deutscher Pass, Digga, ich habe keine Kohle mehr, gib mal Sozialhilfe, sonst sterbe ich. Dann sagen die, okay, füll mal diese Anträge aus, zeig mal, was du die letzten Jahre verdient hast, dann fülle ich das alles vernünftig aus, vielleicht dauert das ein bisschen und es wird ein bisschen kompliziert, aber solange ich eine vernünftige Wohnanschrift angeben kann, etc., pipapo, kommt mein Hartz IV auf mein Konto und ich kann mir zumindest einen Cheeseburger am Tag erlauben. Ja. Und das macht auch wieder was mit einem. Digga, wenn Leute kommen aus dritte Weltländern, Alter, die es kennen, 4, 5 Tage nichts zu fressen, Digga, du stellst den hier hin, Digga, Alter, mitten auf dem Kurfürstendamm, der guckt sich einmal um und sagt, Digga, da sind Handtaschen, da sind Handys, Digga, let's go, Alter.
Ja, das ist immer eine Sache der Perspektive auch. Ja. Und ich möchte auch nochmal zu meiner These hinzufügen, dass es natürlich nicht über so und so einen Zeitraum gesehen ist, weil ich meine, früher, keine Ahnung, die Germanen und wir haben ja auch ein paar Weltkriege angefangen. Aber ich meine jetzt so, Status quo heute halt so von der, aber klar, ist die Nation, also ist der Deutsche, sag ich jetzt mal so, den gibt's ja eigentlich auch fast gar nicht mehr. Ist er dann halt so geworden. Aber das ist sehr geil, was sagst du? Ich hatte auch kurz Gänsehaut auf jeden Fall, als sie dabei warst und so Druck auf den Ohren und da läufst du die Straße lang und so weiter. Also, ich habe in meinem Leben noch nicht mal eine Pistole gehört. Ich habe noch nie, ich glaube, ich habe noch nie, doch, Silvester in Kreuzberg, aber ich habe noch nie eine Waffe in der Hand gehabt oder so. Also, ich kann mir nicht vorstellen,
wie es ist.
Also, wenn ein Flugzeug schon so über ein Passagierflugzeug, was gerade aus Mallorca kommt, so 100 Meter über Vierwaldstätter Weg, da wo ich wohne, denkst du so, ja, okay. Aber wenn du dir vorstellst, dass da was runterfallen könnte und dass ich dann, also das ist nicht vorstellbar. Das überschreitet deine die Grenzen der Vorstellungskraft.
Ja, bei mir auch. Mein Vater hat ja diesen Iran-Irak-Konflikt noch mitbekommen. Digga, ich erzähle dir eine Geschichte, du wirst dir nicht glauben, Digga, wie die drauf waren. Dann sind da abends, also quasi mein Vater hat an der Grenze zu Irak gelebt, in Abadan, Awas. Das ist so quasi, die haben sich richtig gefetzt. Diese Parteien, also diese Grenze zu Irak, da ging richtig die Post ab. Die Iraker wollten da rein und die Iraner wollten da rein, zu dieser Grenze. Das war so quasi der Konflikt.
Da war Dauerfeuer einfach oder was?
Ohne Ende. Und jetzt halt ich fest, Digga. Dann sagt irgendwann die Mutter von meiner Mutter zu ihm, weil die da abhauen mussten, weil da alles am Bombenfliegen war. Ey, ich habe in meinem Haus noch Vasen und bestimmte Teppiche und Teller, ich brauche die. Und mein Vater sagt, was soll ich machen? Die so, geh mir die holen. Der so, okay, alles klar. Er packt 4, 5 Freunde ein und die konnten nicht über den normalen Weg, also quasi über den Straßenweg dahin. Die konnten nur über Wasser dahin. Dann haben die sich quasi auf ein Boot gesetzt, Digga, sind da rübergefahren, nachts, also als alles so ruhig war, so wohl quasi so wie Waffenruhe in dem Moment, weil du siehst ja nichts, du kannst ja nirgendwo hinballern. Aber die wussten, dass über deren Köpfe und über, also von da aus überall die so mit Wärmesensoren am Snipern sind.
Ja.
Um trotzdem Soldaten zu killen, so, weil nachts ist ja auch, sind ja, hören ja nicht auf zu kämpfen, so. Die achten nur halt gezielt damit. Aber die hatten so einen Schmacht. Die wollten Kippen rauchen, aber das wäre die Wärmesensor, hätten sofort die Kippen erfasst, haben sich einfach so Decken über den Kopf gezogen und haben so unter der Decke geraucht, während die so quasi durch so ein Kriegsgebiet ziehen. Das heißt, guck mal, das klingt für dich so unvorstellbar, für mich auch. Wir würden sagen, wie unvernünftig hast du gehandelt? Alter, wie unvernünftig ist es überhaupt, da hinzugehen und wegen ein paar Vasen und ein paar Tellern, die zu holen gehen?
Ist das auch für eine Idee, Alter? Not macht der
Fisch. Aber ich sag dir, wenn du da einmal, also ich kann's, ich weiß es auch nicht, ich will nicht so klingen, als ob ich jetzt voll der kriegserfahrene Junge bin, aber ich glaube, wenn du da drin steckst und du bist da drin und du weißt, es gibt jetzt kein Flugzeug, das mich hier rausbringt oder kein Auto, das, dann nimmst du diese Situation an. Ich habe in meinem Leben, es ist ein anderes Beispiel, aber ich habe in meinem Leben auf 8 Quadratmeter gelebt. Ich habe in meinem Leben aber auch schon auf 200 Quadratmeter gelebt. Mhm. Und egal in welcher Situation ich war, ich kam dann damit klar. Ich musste damit klarkommen. Es war, wie es war und ich musste jetzt klarkommen. Als ich auf 8 Quadratmeter gelebt habe, habe ich nicht mal die Kohle gehabt, Digga, am 20. mir noch Kippen zu kaufen.
Aber hast du alleine da gewohnt?
Ja.
Okay. Ja. Okay, krass, das ist was Ähnliches hatte ich auch mal, aber 8 Quadratmeter, wirklich?
Ja, es war hart, Digga, die haben um 4 Uhr morgens das Warmwasser abgestellt, damit die Nacht nicht, weil die meisten, Digga, ich war da am Duschen, ich so, wow, wie kalt, Digga, so, solche Faxen, ne, und ich war richtig broke, Digga, ich war einer der brokesten Jungs, die du kennst.
Aber hast du dann, weißt du deinen Reichtum jetzt dann voll zu schätzen? Oder hast du Angst, weil das wirkt irgendwie auch ein bisschen so, dass du bist, glaube ich, nicht so verschwenderisch unterwegs, sondern eher, du dachtest nach dem Motto, okay, die nächsten Generationen, also falls du Kinder hast oder haben solltest irgendwann, die sollen auch noch was davon haben, ich habe noch eine Familie, Leute sollen abgesichert sein, also so kommt das eher rüber.
Vielleicht kommt das so rüber, aber so ist das nicht. Ich bin einfach nur nicht verschwenderisch. Ich sehe es nicht ein für Dinge, beispielsweise, guck mal, zeige ich dir vor der Tür, als ich mit dem Flugzeug hingekommen bin, habe ich mir gedacht, nehme ich jetzt die ganze Zeit Taxi oder nehme ich mir ein Auto bei Europcar? Ja. Da habe ich mir ein Auto genommen bei Europcar und ich habe dem Wichser gesagt, gib mir bitte was Günstiges. Ja. Und dann gibt er mir für 200 Euro für einen 24-Stunden-Tarif so ein Auto. Und wenn du das Auto siehst, Digga, ist das skandalös. Ist so ein kleines Scheiß-Drecksauto. So wirklich, Alter, das wird so ein 18-Jähriger nicht mal gerne. Ja. So, und der hat mir das angedreht. Und dann habe ich gestern Abend, lag ich so im Bett, ich so, hat der mich eigentlich abgezogen, Digga? Ja. Der hat mich abgezogen, so, ne? Und es ist jetzt so, dass mich sowas triggert, ne? Aber wenn ich mit Freunden unterwegs bin, wenn ich mit Familie unterwegs bin oder wenn ich in den Urlaub gehe mit Freunden, Familie und so, dann bin ich auch spendabel und ich will dann, dass alle eine schöne Zeit haben. Nur ich sehe es nicht ein, für dumme Dinge mein Geld dumm zu verschwenden.
Das ist aber krass, das ist wirklich krass. Ja. Ich meine, du hast keine Uhr an. Mein Outfit ist, glaube ich, vielleicht noch teurer als deins.
Also mein Outfit, das T-Shirt hat mich 8 Euro gekostet, die Hose hat mich 25 Euro gekostet. Ich habe Adidas-Schuhe an. Ja, das ist so.
Das ist wirklich krass.
Digga, aber
du bist dieser andere Rapper.
Im Umkehrschluss habe ich direkt dann über 5000 Songs.
Ja, ja, ich meine nur, das ist einfach.
Ich will dir nur
das
erklären.
Das Business Savvy.
Das ist, was eigentlich wie ich lebe, ist das Mindset von Old Money. Ja. Aber Rapper leben mit dem Mindset von New Money. Ja, ja. Weißt du? Und New Money ist gefährlich.
Ja, New Money wird selten alt.
Aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich zwanghaft das über Generationen weitergeben werde oder sonst was. Wenn das irgendwann mal irgendwer in die Finger bekommt und er macht was Vernünftiges draus aus meiner Sippe, dann herzlichen Glückwunsch, wenn ich nicht mehr da bin. Mach was draus. Wenn du es nicht draus gemacht hast und du hast es verpulvert, Idiot, wir sehen uns.
Aber hast du nicht den Drang, ich meine, du erzählst es im Podcast oder in Interviews oder so, aber hast du nicht den Drang, hast du das nie gehabt? Ich meine, du hast eben schon gesagt, auch was der macht, juckt mich nicht, aber hast du nicht den Drang, dass Leute einfach sehen?
Nee, noch nie, null. Noch nie. Ich muss dazu aber auch sagen.
Du hast so viel aufgebaut und so viel geschafft von da, wo du kamst. Du hast null dieses Ding nach dem Motto.
Ich fahre privat ein teures Auto.
Ja.
Ich fahre auch schon lange privat.
Aber auch ein auffälliges Auto?
Nicht so wirklich.
Okay.
Es könnte auch ein normaler, ein Gutverdiener könnte das auch fahren.
Okay.
Für Autoausscanner ein GLE 350. Ist schon teuer, aber ist jetzt nicht so, dass es unfinanzierbar ist.
Ist das eine G-Klasse?
Nee, G-Klasse habe ich auch mal gefahren.
Mercedes ist es aber?
Ja.
GLE.
Ja. Das ist so ein auch großer Wagen, SUV. Ja. Auf jeden Fall, Autos sind etwas, das ich mir hole, wenn ich ein Auto brauche. Aber ey, Bro, ich kann auch nicht die Welt verändern. Ich kann das nicht. Ich schaff das nicht. Und ich schaff auch nicht, dieses Denken von Menschen zu nehmen. Ich will das auch gar nicht. Ja. Aber am Ende bin ich auch noch mal irgendwo bei ganz vielen Leuten als Rapper bekannt. Nicht jetzt zwangsläufig als Immobilientyp oder als Verlagstyp oder als Record-Typ, sondern als Rapper. Ja. Und ich kann mich halt nicht in einen Polo-Baujahr 98 setzen und den Leuten sagen, Digga, ey, guck mal, das ist, man muss auch ein bisschen was verkörpern.
Das ist auch schon rufschädigend, was du hier machst.
Ja.
Vor allem in der Hauptstadt mit so einem Ding dann rumfahren.
Ja. Digga, ich sag dir, aber hier bin ich undercover.
Ja, okay, stimmt.
So, hier, vielleicht fahr ich schnell mal zum Hotel, dann fahr ich mal schnell nach da. Wenn ich sehe, mir kommt eine hübsche Freundin, die macht so eine Hand ins Gesicht, damit die bloß nicht sieht, dass ich in dem Auto sitze. Also ich habe auch Ego, ne? So ist das nicht. Ich will mich auch davon nicht freisprechen. Ich würde jetzt auch nicht mit so, das klingt jetzt voll bescheuert, ne? Und so abwertenden Menschen gegenüber. Aber ich würde jetzt auch nicht mit so 19 Euro Klemmverschlussschuhen hier sitzen. Ja, nee. Und so. Das muss schon nach ein bisschen was aussehen. Ja, ja. Aber man, weißt du, was mich mehr triggert? Dieses 300 Euro T-Shirt, das ich mir kaufen kann.
Ja.
Und da so einen dicken Aufdruck drauf zu haben, das triggert mich nicht. Aber da rauszugehen und zu sagen, ich habe 15 Euro oder 10 Euro für dieses T-Shirt bezahlt und es steht mir, es sieht gut aus, es gefällt mir, das triggert mich.
Ja?
Das finde ich cool. Ich finde das cool.
Boah, du bist wirklich, du bist so anders als ganz viele.
Ja, Digga, keine
Kannst
Ahnung.
Du, das habe ich mir eben noch in den Kopf geschossen, kannst du überhaupt von irgendwas, also wo kannst du in Ekstase geraten, kannst du jubeln, kannst du vor Freude weinen, kannst du dich freuen, kannst du von irgendwas Fan sein?
Ja, klar.
Ja? Ja. Erstmal auf eine Person bezogen. Wen hast du mal getroffen oder siehst den oder denkst dir so mal, ich bin so ein Fan oder wenn ich den live sehe oder wer hat dich mal richtig krass beeindruckt? Aber es zählen aber keine Leute, die damals, als du kleiner warst, so Idole waren, sondern wirklich.
Rapper?
Ich stelle mir das super schwer vor bei dir, ja.
Ja, ist es wirklich. Es geht bei mir nicht. Aber hast mich krass analysiert, Digga. Weißt du, warum das so kommt? Weil als ich Hip-Hop angefangen habe zu hören, ich glaube, das kommt wirklich daher, dann war Hip-Hop noch ganz anders. Und Hip-Hop war immer so, tötet eure Idole, kill your idols und wir wollen Sellout nicht und du bist Sellout. Und mit dieser Scheiße wurde ich sozialisiert. Ja. Und das heißt, ich wurde damit so infiziert sozusagen. Eher so, eigentlich habe ich so eine Underground-Attitude, so, aber eigentlich habe ich auch nie diese Underground-Attitude auf mich selber angesetzt. Ich habe dann so auch Love-Songs gemacht und wollte dann auch breit mich aufstellen. Aber
die
waren
ja trotzdem authentisch auch.
Ja. Also ich weiß es nicht, aber geil, dass du mich so echt so in kurzer Zeit so...
Also du bist so, es gibt ja diese Leute, die sind so, also wo ich mir denke, so, ich will so einen 5-Minuten-Vortrag haben, aber das ist krass, dann sind Leute so, ja,
aber cool. Gibt es bei dir so jemanden, wo du so...
Ohne Ende.
Echt?
Ja, also ich bin selber gerne Star, also ich werde gerne erkannt, Fotos machen oder wenn ich übers Festival laufe, alle 5 Meter, sage ich so, voll anstrengend heute gewesen, aber eigentlich denke ich mir so, voll nice, weil die Leute verbinden mit mir eine gute Zeit vorm Laptop.
Ja.
Das heißt, die sehen mich und die grinsen automatisch, weil die verbinden mit mir eine gute Zeit.
Okay.
Mit dir verbinden die dann halt... Tracks, Jugend, Soundtracks, so, aber mit mir verbinden die Knopf drücken und, Dicker, hör dir das mal und dann kaputt lachen.
Ah, du hast aber auch eine gute Entwicklung gemacht. Ich muss ehrlich zu meiner Schande vielleicht gestehen oder vielleicht lag es an uns beiden. Als ich dich die ersten Male wahrgenommen habe, hast du in Battles auf mich gewirkt wie der Prototyp Besserwisser, den ich unbedingt mal rasieren muss.
Aber das bin ich auch.
Ja, bist du auch. Aber Erkenntnis ist erstmal sehr wichtig, dass man seine Schwachstellen erkennt.
Ja, voll.
Aber du hast auch irgendwann so gemerkt, dass es gar nicht, oder vielleicht habe ich das später erst bei dir entdeckt, dass du auch über dich selber lachen kannst, dass du dich ein bisschen locker machst und so. Am Anfang hatte ich das Gefühl, du bist ein maximaler Narzisst, so. Ich hatte das ganz extrem, das Gefühl bei dir. Und das war auch da, als du Songs rausgebracht hast und dann diese Kritik auf dich eingehagelt ist. Vielleicht war das auch im Umgang für dich neu. Und
das
du
war das schlechteste, schlechteste Entscheidung, dann Statements so zu machen. Ja.
Aber so, wenn man mit dir sitzt und mit dir redet, dann man merkt sehr schnell, dass du, das habe ich aber auch von vornherein gewusst, dass du ein smarter Typ bist, das kann man dir nicht absprechen, auch wenn man vielleicht am Anfang, wo ich das nicht so sympathisch fand, wie du es rübergebracht hast. Aber dann später habe ich mich nochmal mit diesen Battles befasst und habe dann so ein bisschen auch so hinter die Fassade, vielleicht habe ich erst sehr spät bei dir hinter die Fassade blicken können. Mhm. Dann habe ich dich auch als Person besser greifen können. Und ich glaube, das war ganz lange bei dir, hatte ich zumindest das Gefühl, vielleicht sehen das deine Zuhörer oder Zuschauer anders, aber ich hatte ganz lange das Gefühl, dass das überhaupt nicht durchgedrungen ist bei dir. Du warst wie so du. Bis hierhin dürft ihr kommen und mehr seht ihr nicht. Und wenn ich euch was gebe, ist das, dann müsst ihr das so.
Okay, eaten. Krass. Nee, so war das. Also es ist nie, nichts ist bedacht. Ja. Aber ich habe halt vor, ich glaube, es hat erst angefangen mit diesen Auge-Videos, weil ich da halt Pause gemacht habe, geredet habe. Und das, was die Leute sonst nur kannten, sind, der beleidigt jemanden, der sagt, der ist cleverer, der ist dumm, dann gibt's ein Interview und mehr sieht man nicht. Mhm. So, aber erst durch diese Auge-Videos, da waren die bei mir zu Hause, dann habe ich mal selber erzählt, boah, Alter, da habe ich da reingeschissen. Das war eigentlich so und so gemeint. Der und der, und habe ich das so aufgedröselt und dann waren die so bei mir zu Hause, da habe ich auch noch gestreamt und da ist man nahbarer geworden, auf jeden Fall.
Ich finde es geil, Digga.
Das glaube ich schon.
Ich finde man, also jetzt klingt jetzt so, als ob ich hier so diesen so Blumenstrauß, den roten Teppich ausrolle. Aber
klingt gar nicht so.
Man kann dir auf jeden Fall Props dafür geben, dass du quasi aus diesem Battle-Rap-Kosmos ausgebrochen bist, in dieses Stand-Up-Comedy gegangen bist und jetzt diesen Podcast ausmachst und auch schon sehr viele hochkarätige Leute hier sitzen gehabt hast.
Ja, ist auch schön, Alter.
Und deswegen Props dafür auf jeden Fall. Ich finde das richtig gut, Digga. Und das ist wichtig, dass es Leute wie dich gibt, weil du einfach ein Teil dieser Kultur bist und das nochmal vielleicht für ein anderes Publikum auch zugänglich machst.
Glaube ich auch. Also viele Leute sind haben schon mal Battle Rap von Battle Rap irgendwie gehört. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt beim Thema gelandet sind. Schwer gleich wieder anzuknüpfen. Aber viele kamen auch, meinten so, ich habe mir Battles immer reingezogen, aber durch diese Auge-Dinger habe ich ein viel besseres Verständnis und deswegen bin ich auch mal live hingegangen und dachte, ah, okay, so war das gemeint. Ach, das fühlt der MC gerade und so. Das ist so, Das gab es halt noch nicht. Und wenn das halt jemand macht, der selber schon auf dem höchsten Level gemacht hat, so, dann ist es auch glaubwürdiger. Und da muss man das halt authentisch as fuck machen. Und anders ging es auch gar nicht. Also ich könnte auch gar nicht, ich könnte halt auch nichts so irgendwie heucheln. Ich weiß aber nicht mehr, wie wir jetzt da abgebogen sind. Wo waren wir nochmal vor dem, genau, du hast mich gefragt, ob ich von irgendwas Fan sein kann auch. Und ich bin, also wie gesagt, habe ich ja gesagt, ich bin gerne Star. Also ich feiere, wenn eine Comedy-Show ausverkauft ist und die Leute dann Fotos machen wollen, auch wenn man erkannt wird und so, oder Battle-Rap-Legende, hörst du jeden Tag, Legende, so. Geil. Aber ich feiere auch, also ich bin, mein Alter, ich bin halt ein riesen Fußball-Fan, ich bin UFC-Fan, ich gucke gern Filme und ich kann dir locker 20 Leute aufzählen, wenn ich die sehen würde, oder ich halt auch gerne, so gerne, wie ich Leute runtermache, rede ich dir aber auch hoch. Und ich glaube, du gehst nur in die eine Richtung. Und das Maximum, was man bei dir halt entlocken kann, ist cool, was der macht. Aber du könntest jetzt, glaube ich, nicht ersetzen. Und ich würde sagen, sag mal eine Minute was zu OG Kimo. Da könntest du, glaube ich, nicht ins Schwärmen geraten, oder?
Nee, ich kann nicht ins Schwärmen geraten. Aber ich kann OG Kimo Props geben. Ja. Ich kann, aber auch, guck mal, du hast recht, absolut. Du nailst es richtig auf den Kopf. So, ich kann da nichts einwenden. Aber nochmal, weil ich auch vorhin hier so dieses Bashing betrieben habe wieder. Sammy, Savage, all diese Leute, Sido, so Bushido, diese Garde, die quasi Deutschrap für ein Publikum auch zugänglich gemacht hat, das vielleicht vorher gar nicht so für Deutschrap so sich interessiert hat, die genießen schon auf eine Art und Weise meinen Respekt. Und die sind auch krasse Rapper und kann man sich jetzt darüber streiten, wer ein krasser Rapper ist oder nicht. Yeah. Das ist immer Geschmacksfrage. Wenn ich hier sitze mit einer Attitude und sag, bring mir jeden Rapper und dies, das, Digga, mit welcher Attitude soll ich denn sonst hier sitzen? Soll ich sagen, nein, ich habe Angst vor dem, der ist groß. Nee,
vor allem, ist eine Battle-Rap-Attitude auch. Ja.
Deswegen, aber ich finde, jeder trägt seinen Teil zu dieser Kultur bei, ob das DJs sind, ob das Hip-Hopper, Breakdancer, Graffiti. Natürlich gibt's dieses Hip-Hop-Ding, Community-Ding so in Designer-Form nicht mehr. Aber ich finde einfach so, ich bin an einem Punkt in meinem Leben, Hip-Hop hat mir persönlich so viel ermöglicht, so viele Türen aufgemacht.
Eigentlich alles ermöglicht,
oder? Alles. Hip-Hop hat mir alles.
Das ist ein kranker Faktor.
So, und deswegen alleine muss ich Hip-Hop was zurückgeben. Und wenn ich das auf meine Art und Weise tun kann, wenn ich junge Künstler supporte, unterstütze, die an die Hand nehme, sag, pass auf, wir gehen jetzt da lang, vertrau mir, alles wird gut. Du musst nur zuhören.
Machst du sowas?
Ja klar, Digga, ist...
Hast du Künstler gesigned?
Na, so in dem Sinne nicht gesigned, dass ich, aber es gibt ohne Ende Künstler, die regelmäßig meinen Rat suchen, sagen, okay, ey, geh für mich den Deal besorgen, verhandel das für mich, kannst du mir helfen?
Bis heute noch?
Ja, klar. Okay. Warum bin ich wieder in Berlin?
Ah, okay.
Also unter anderem, ne? Das heißt, man muss einfach diese Fackel weitergeben. Und ich habe vorgestern habe ich dem Dings Props gegeben, dem Upsilon.
Kenn ich nicht.
Nein, der hat jetzt gerade diesen Koffer-Song rausgebracht. Ein ganz junger Typ, ich glaube so türkischer Herkunft.
Upsilon.
Ja. Mhm. Bruder, hoffentlich spreche ich den Namen richtig aus. Auf jeden Fall, dann hat er direkt zurückgeschrieben, ey, Abi, cool, ich bin mit deiner Mucke aufgewachsen, dann war's eine große Inspiration. Und das erfüllt mich, Bruder. Wenn junge Künstler zu mir sagen, ey, Bruder, früher, wir haben deine Mucke gepumpt und ich bin mir aber auch nicht zu schade, den Props zu geben. So, weil die Fackel geht nun mal weiter und egal wie erfolgreich du bist, mit Mitte 40, Ende 40, bist du einfach nicht mehr der heiße Scheiß für die 20-Jährigen. Egal wie erfolgreich du bist. Und dann muss einfach diese neue Generation kommen und dann muss die Fackel weitergegeben werden. So wie du jetzt hier quasi auch ein anderes Publikum ansprichst. Aber das ist wichtig für die Entwicklung in Deutschland, für Hip-Hop, wenn ein, verstehe mich richtig, wenn ich das jetzt sage, und auch die Woken jetzt, wenn ich mich falsch ausdrücke, wenn ein schwarzer Typ wie du hingeht, perfektes Deutsch spricht, weil er auch zum Teil Deutscher ist oder auch wenn er jetzt keine Hälfte Deutsch wäre, trotzdem Deutscher wäre. Wenn er aber das macht und dann auf der Stand-Up-Comedy auch Witze macht, die geil sind, die intelligent sind und dann ein gutes Format hat, wo Hochkaräter sitzen wie hier Felix Lobrecht oder so Leute aus der Mitte der deutschen Gesellschaft, dann ist das für Hip-Hop wichtig. Weil dadurch wird Hip-Hop in Deutschland noch größer, noch etablierter. Und dann werden nicht mehr diese Atzen kommen, die dann so machen, ah, du bist Rapper, ja, machst du
jetzt.
Oder die Haustiere, den haust direkt ein Ding. Sofort haust du ein Ding, wenn die so anfangen. Und das ist aber wichtig, dass es so Leute gibt, die das dann machen, damit dieses Ding irgendwann wegfällt, damit die Leute verstehen, warte mal, nein, da sitzen auch Leute, die haben was im Kopf. Und du hast mich gefragt, ob ich das gerne mache mit dem Business etc., dies, das nach außen Posaune. Ich mache das ein Stück weit schon für mein Nefs, für mein Ego, weil wir sind alles Menschen und ich habe dir auch vorhin gesagt,
für mein Nefs?
Nefs ist aus dem Islamischen, dieses könnte man als Ego bezeichnen. Okay. So, ne? Und das Ding ist halt, wir haben alle ein Ego. Wenn wir keine Egos hätten, würden wir hier nicht sitzen vor der Kamera und so reden, als ob wir hier irgendwelche Lämmer wären. Das ist jedes menschliche Ego muss gefüttert werden auf seine Art und Weise, wie das Bedürfnis da ist. Und deswegen macht alle, gebt Gas. Seid cool, seid sexy.
Ich finde, damit können wir auch rausgehen, oder? Wie lange haben wir überhaupt gemacht jetzt? Stunde 30.
Props an alle Hip-Hopper, Props an alle Battle-MCs, Props an Sammy, Props an Savage, ja. Props an Cynic, Props an Gier, Props an Shaban, Props an Gregpipe, Props an Mighty Mo, Props an Tierstar.
Rest in Peace Basic.
Rest in Peace Basic. Scheiße, ich darf keinen vergessen, Bruder. Props an
Nidal Nip.
Props an Animus.
Kiruma. Props an Animus auf jeden Fall.
Rotes Tuch bei dir, ne?
Hä?
Rotes Tuch bei dir.
Was heißt rotes Tuch? Der kann halt nicht reden, der ist maximal.
Ach doch. Digga, der Typ ist kein Verkehrter. Ich habe lange nicht mehr mit dem zu tun. Man muss so ein bisschen auch bei ihm beleuchten. Guck mal, sein Werdegang war auch kein leichter. Was er auch für Fehler gemacht hat oder nicht, spielt für mich keine Rolle. Ich bin jetzt auch nicht der Defender von Animus hier so. Ne? Der, ja. Wir haben uns auch irgendwann hart aus den Augen verloren und auch nicht, dass man sagen könnte, ja, wir sind trotzdem noch im Guten miteinander. Es ist einfach so eine neutrale Position, die ich zu ihm beziehe. Aber Animus ist kein verkehrter Typ. Der hat einfach auch oft... Jetzt klingt, als ob ich voll der Defender von Animus wäre. Der hat einfach oft auch Pech gehabt. Und vielleicht hat er sich auch oft falsch verhalten. Aber ey, wir sind alles Menschen und jeder macht Fehler und dies, das. Und ich glaube, du und Animus, ne?
Jetzt kommt's.
Jetzt hör mir zu. Ganz ich sag dir das. Ihr seid euch vom Typen ähnlicher, als du denkst.
Glaub mir nein.
Nee. Das ist das Schlusswort.
Nein, das kann ich so nicht stehen lassen.
Das muss das Schlusswort sein.
Das kann ich so auf gar keinen Fall stehen lassen. Nee, auf gar keinen Fall. Ja, das hört man ja auch schon so ein bisschen raus. Aber ich glaube, der hat auf jeden Fall, das ist eine geile Wortschöpfung, weil das macht keinen Sinn. Timing-Probleme hat er auf jeden Fall. Der hat natürlich, also die klar, Pech gehabt, maximal ungünstigstes Timing, durchgereicht worden ohne einen Peak. Und selbst sein Peak war jetzt kein Peak. Aber keine Ahnung, Glück gehabt, dass Bushido auch in Dubai ist und jemanden gebraucht hat. Also da hat, also zum Ende hin, sofern man das behaupten kann, musiktechnisch, zum Ende hin hat er nochmal richtig Glück gehabt, dass er auch sein Album schreiben konnte. Wie er selber sagt, gutes Geld verdient, seiner Mutter ein Haus gekauft, das ist fein, kommt in Dubai irgendwie über die Runden, macht diese Lieb-Dich-Dinger da.
Welche Dinger?
Das ist so ein Store, wo man abnehmen kann.
Ich hab falsch
schon. Nee, genau. Und dann, genau, mir ist nur auf den Sack gegangen, dass der über Battle-Rap redet, obwohl der...
Das stimmt nicht.
Der hat Deuce gepaid.
Da muss ich eine Lanze für
brechen. Der hat Deuce gepaid.
Ich kenne ihn von ganz, ganz früher.
Ja.
Und der war als kleiner Junge, da war ich so 19, 20, da war der so 15, 16. Ja. Da hat der gebattelt, Bro.
Ich weiß. Das habe ich mir auch nie abgesprochen.
Okay, alles klar, weil du redest so, als ob er nicht diese...
Nein, ich spreche dir nur die Knowledge ab, was A Cappella Battle Rap heutzutage ist. Weil da hat er ein paar Äußerungen getätigt, die waren so... Da hat man gemerkt, yeah. Der denkt aber ganz falsch. Yeah. Da kann hier Lars nach Dubai kommen, dann holen wir ein paar Sponsoren, dann machen wir hier. Also der hat so Vorstellungen gehabt, wie Battle Rap so als Event funktionieren kann, wo ich mir dachte, ach du liebe Güte, du hast ja gar nichts, hast ja gar nichts mitbekommen. So und so hat man hin und her gestichelt. Das ist natürlich auch kein böses Blut und ich freue mich natürlich auch, wenn der mich auf dem Schirm hat, weil man kennt seinen Namen ja auch. Ich bin dem natürlich auch so ein bisschen Dorn im Auge, weil ich bin auch ein Ekelhafter. Mit mir will man auch nicht unbedingt diskutieren. Wegen diesem Klugscheißertum halt natürlich auch.
Aber zu mir warst du echt nett heute. Ich hatte mir gedacht, dass so ein paar kritischere Momente kommen.
Aber ohne Spaß. Erstens bin ich selber ein Hater.
Ja.
Und du gehst ja auch in die Richtung. Das heißt, da sind wir uns ja ein bisschen ähnlich. Du hältst dich auch in deinem Feld für krass. Ich mich auch. Und mir wird jetzt auch nichts einfallen, außer dass du dich hingesessen hast und die Dreistigkeit besessen hast, Sammy Deluxe so sein Dings abzusprechen in diesem Interview. Du meinst, ja, Top 5, Alter, Sam, sei mir nicht böse, aber nein. Das ist mir so, dachte ich mir so. Okay, du musst kein Typ sein, der Leute auch feiert, aber ein bisschen realitätsnah.
Aber ich habe gesagt, ich kann ihm Props geben, ich kann ihm Respekt geben und dies, das, aber Bruder, bei Gott, wer gehört zu meinen Top 5? Scheiß auf dieses klassische Ding.
Du kannst keine
Props. Ich kann Props das geben. Nicht, Bruder, ich kann das nicht.
Dafür,
vielleicht ist das mein
dafür
Ego.
Dafür gab es aber gerade so 2 Minuten Lobesgesang auf mein Schaffen.
Ja, weil ich kann das. Es geht nur,
Es fällt so schwer.
Es fällt mir schwer. Ich kann nicht. Es gibt so einen Film, da sagt er, I can't. Und er haut die ganze Zeit so auf den Tisch. Ja, ich kann's nicht.
Das bist du.
Es ist mein Ego, mein Manko. Vielleicht lerne ich das über die Jahre noch. Vielleicht habe ich da eine falsche Sozialisierung. Für mich ist Hierarchie. Erst komme ich, dann kommt lange nichts.
Aber du hast immer noch, du bist ja so alt wie ich, du bist immer noch energetisch auf jeden Fall.
Ja.
Bist du, wie sieht's aus mit Trinken, Rauchen, Red Bull, Kaffee, irgendwas?
Gar nichts.
Also ernährst du dich bewusst?
Ja, ich mache. Also bewusst ist der falsche Ausdruck. Ich esse nicht bei Mc's oder Burger King
Also
oder so.
Gut.
Aber ich esse auch mal einen Döner-Teller oder so.
Ja.
Oder also deswegen jetzt um sauber zu essen bin ich vielleicht der falsche Ansprechpartner. Da ist Mighty Mo der King drin.
Ja.
Oder ich liebe seine Stories. Er guckt seine Story von Mighty Mo. Er isst nur clean shit. Aber ich mache jeden Tag Sport. Sei es Boxen, sei es Schwimmen gehen, sei es Laufen, sei es Gym ein bisschen.
Aber seit wann? Man sieht nichts.
Ja, Bruder, es gibt Skinny Guys wie mich.
Ja, okay.
Es gibt genetische Unterschiede. Aber
du bist fit gerade?
Ich habe gerade 30 Kilo abgenommen. Deswegen sieht man auch keine Muskelmasse.
Du hast 30 ja. Kilo?
Hä? Ich war bei 117 Kilo.
Was?
Ja.
Man hat da nichts von mitbekommen, Alter.
Ja, weil ich groß bin. Bei mir fällt das nicht so auf. Ja. Aber deswegen, ich habe auch Muskelmasse verloren. Ich hab
30 Kilo hast du abgenommen.
Ich war bei 117. Guck dir mal das Interview mit Dings an, zum Beispiel mit Tierstar.
Ja.
Da sehe ich schon noch anders ja? aus. Ja, vielleicht sieht man das jetzt nicht so deutlich, aber ich bin jetzt gerade bei 87, 89 okay. Kilo.
Das heißt, du fühlst dich gut gerade, du bist fit. Genau,
ich will jetzt aber wieder so 6, 7 Kilo athletisch durch Muskelmasse draufkriegen. Okay. Aber ich war jetzt erstmal 6, 7 Monate im Kaloriendefizitbereich, also immer abnehmen, Sport machen.
Ja.
Und jetzt hau ich mir ein bisschen Muskel rein und dann, wenn du nochmal so dumm kommst von der Seite, man sieht überhaupt nicht deine Muskel, dann kriegst du so einen Schepperhaken von mir. Digga.
Und wann hast du das letzte Mal geboxt?
Beim Training.
Nee, ich meine, wann hast du das letzte Mal jemand eine geschmiert oder hast eine gezogen?
Das ist schon lange her.
Ja?
Ja, ja.
Aber so 5 oder 10 Jahre, so lange?
5 vielleicht nicht ganz.
Das ist auch nicht lange her.
Ja, ist dann verjährt?
Vater ist immer noch aktiv. Ey, so schön, dass du da warst, mein Lieber.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Wir sind raus. Hat
Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Peace.
Ciao, ciao.
Props an Cynic.
Ja. Also, ich habe jetzt gerade mal reingeschnuppert in das 6,5 Minuten A Cappella.
Ja.
Hat Bock auf mehr gemacht auf jeden Fall.
Okay.
Geiler roter Faden. Ich muss sagen, also UFO Max, also maximal, wie nennen wir das so, dünnhäutig. Also ich weiß, also das ist jetzt nicht mal, das ist jetzt nicht mal, das war einfach eine ganz rüde Beleidigung. So ist jetzt kein nix, was jetzt irgendwie tiefgreifend ist. Da hätte ich irgendwie mehr Panzer von dem erwartet. Aber Bad Moms J. Shindy, Falkschacht, Steiger. Mit Steiger habe ich das noch in der U-Bahn Steiger ist doch so ein lieber Typ. Wie kann man sich mit dem crossen?
Der ist ein richtiges, Bruder, wenn einer Sneaking erfunden hat, dann ist er Steiger.
Aber wann hast du denn mit dem mal die Wege gekreuzt?
Ich habe das schon ein paar Mal veröffentlicht, die Story. Der hat sich einfach irgendwann mal so ein Album 4, 5, 6 Wochen im Vorfeld besorgt von uns über einen Vertrieb. Das hätte der Vertrieb auch nie machen dürfen, von mir und Snagger, Talion 1. Mhm. Und hat das einfach zerrissen. 6 Wochen vorher. Kannst du dich irgendwo in der History von Rap daran erinnern, dass es eine Rezession zu einem Album 6 Wochen vor Release gab?
Vorm Release.
Das heißt, er wollte ganz bewusst Stimmung gegen dieses Thema. Und das zu einer Zeitpunkt, als Steiger auch noch eine wichtige Meinung im Deutschrap hatte. Und das habe ich ihm richtig genommen.
Ja, das ist ekelhaft. Ja. Markus, wenn du das hier siehst, ist ein richtiger Hundemove.
Deswegen wird der Cynic, wenn er dich das nächste Mal mit anspucken.
Nee, das mache ich nicht. Ich spuck niemanden an. Obwohl, beim Fußball habe ich das mal gemacht. Bad Moms J, weil die nicht selber schreibt.
Nein, Bad Moms J ist süß. Die soll weiter erfolgreich sein. Die soll 100 Millionen Euro verdienen. Einfach hat, ich weiß gar nicht mal, was ich da gerappt habe. Ich habe gesagt,
das ist ein einfaches Ziel einfach.
Takt schreibt ja, glaube ich, ihre Musik.
Ja. Und der kommt übrigens später.
Ja? Oh Gott, nicht, dass er mich verprügelt.
Nein, aber der kommt als Podcast-Gast heute Abend noch.
Ja, geil. Schöne Grüße an Takt. Ich wünsche euch maximal viel Erfolg. Der Nader hat ja auch dann bei mir mal angerufen und hat gesagt, Bruder, hör doch mal auf jetzt, die zu
dissen. Wer ist Nader?
Ein Homie von mir aus Essen.
Okay.
Takt hat den wahrscheinlich dann kontaktiert, da kannst du nicht mal mit Fahrt reden, dass er aufhört, die Bad Moms.
Ey, das ist so krass, wie alle, ey, alle haben so Schiss.
So läuft das Business, mein Freund.
Krass, Alter. Da droppst du einmal ein paar Lines und sofort werden Anrufe gemacht.
Die Anrufe kamen ins Haus und natürlich habe ich den meinem Freund und jahrelang Bekannten Nader natürlich diesen Gefallen getan.
Mhm.
Weil er auch wirklich ein tofter Typ ist und auch ein sehr starker Junge.
Okay, krass. Ich weiß nicht, ob das gerade komplett ironisch ist oder nicht.
Nein, wirklich. Aber ja. Ey, Digga, Alter, alles gut. Ich habe auch gegen keinen von denen einen Gräuel.
Gegen Nader. Shindy auch nicht.
Nein, warum soll ich gegen den einen Gräuel haben? Der arme Junge hat so viele Komplexe. Der muss erstmal mit seinem eigenen Leben klarkommen.
Meinst du, der hat viele Komplexe, ey?
Bruder, ich weiß nicht, wenn du so halbnackt, so verschwitzt Freestyles kickst und dabei klingst wie ein...
Ich glaube, der hat nicht das gewisse Maß gefunden an Flex. Der ist einfach, ab und zu ist der mal leicht drüber, weil er sich zu sehr am Ami-Rap orientiert. Aber ich weiß nicht, ob das was mit Komplexen zu tun hat.
Aber weißt du, was die ganze Sache, ne, für solche Leute sehr schwierig machen wird in Zukunft, diesen Lifestyle aufrechterhalten zu können?
Ja. Das denke ich mir auch.
Digga, das wird teuer.
Das denke ich mir auch. Das ist eine Spirale, Alter.
So, und du musst draußen nach draußen. Ich meine das jetzt auch gar nicht wertend, aber ich frage mich auch immer, wie Leute wie Shirin das machen, wenn die mal so einfach so just for fun ungeschminkt aus dem Haus gehen wollen. Oder wirklich einfach nur mal mit Joggingpeitsche zum Bäcker gehen wollen. Da werden ja Jugendliche oft dazukommen. Ja, hey, können wir ein Foto machen? Machen die dann kein Foto? Oder, nee, oder machen die diese Situation nicht? Oder bringen die sich nicht in diese Situation?
Ich glaube, die Situationen finden nicht statt. Ich glaube, die sind so groß.
Aufgestellt?
Die sind so groß, dass es geht vom Hauseingang in ein Auto, dann geht vielleicht der Fahrer Brötchen holen, aber Shirin David siehst du nicht beim Netto. Also beim Netto sowieso nicht, aber sagen wir mal jetzt. Also
mich sieht man regelmäßig.
Ja, glaube ich.
Ich meine, du könntest weil ich eine broke Kirchenmaus bin.
Du könntest ja theoretisch auch arbeiten, so wie du aussiehst. Okay, nee, aber das, ich feiere den hart, aber auch dieses, das ist halt immer.
Mir feierst du hart.
Shindy.
Ja, geil.
Ist so ein schmaler, also es ist unbestritten, glaube ich, dass der ein kranker Rapper ist, der krasse Texte schreibt, auch Monster Punchlines hat, Attitude, Pipapo, ja. Aber ab und zu ist es halt drüber und dann wird's ein bisschen peinlich.
Ich find's regelmäßig peinlich, weil es einfach auch viel damit zu tun hat, diese Ästhetik,
ja,
darüber zu rappen, was man isst und in welchem Restaurant, ist für mich so an Keckhaftigkeit nicht zu überbieten.
Nachdem du gerade, 8:30 Uhr esse ich das, 12:30 Uhr.
Aber was habe ich gegessen? Habe ich dir erzählt, was ich gegessen
habe? Nee, du hast jetzt keinen Lachs Maranello aus den Himalaya.
Genau, ja, okay. So. Ja, ja. Das ist so ein bisschen der Grind dahinter. Dieses so, Bruder, ich lebe auf einem anderen Planeten, scheiß Gelaber. Und dann weißt du so, der kriegt für ein Album so 1 Million, wenn es gut läuft, als Vorschuss, davon gehört die Hälfte dem Finanzamt. Ja,
aber Bruder, da denke ich mir nämlich auch, da habe ich mir auch gedacht, Alter, wenn ihr jetzt, also dann auch, wo der da immer residiert und so, ich denke mir so, okay, krass, das ist, da müssen jetzt aber bald ein paar Alben kommen auch.
Wie gesagt,
oder Festival
ich gönn's jedem.
Spielst du eigentlich Festivals?
Früher habe ich viel Festivals gespielt, in letzter Zeit mache ich ja auch nicht mehr so viele Alben. Ich habe jetzt in den letzten 6 Jahre, oder ja, nach 2018, also nachdem ich...
Aber du hast dieses Jahr noch eins rausgebracht.
Genau, aber auf chillig so.
Okay.
So auf Sparflamme wäre jetzt vielleicht gemein gesagt, aber so schon so ein bisschen so.
Aber dass du hast ja einen harten Kern an langjährigen Fans.
Ne? Ja, ich habe zum Glück eine gute Legacy aufbauen können. Die sind treu, die lieben die Musik. Die hat jahrelang in ihrer Jugend begleitet diese Musik, die Leute, und dadurch sind die ein gutes Publikum, das sich immer noch darüber freut, wenn der alte F-Nazisen nochmal zum Mic steppt.
Aber du hast auch nicht viel verändert, ne? Ich habe mal so durchgeskippt, das ist, also das erste Album könnte auch dein letztes sein.
Es gibt natürlich Qualitätsunterschiede, so von den Dingen her, so von der Delivery, von der Produktion etc. Aber im Großen und Ganzen gibt es nur ein Tape, was wirklich ganz krass aus der Reihe tanzt. Das ist dieses Habubs Mixtape. Das war Habubs Mixtape Volume 1. Da habe ich auf Trap gerappt, da habe ich so Uptempo-Songs gemacht. Lustigerweise waren diese Songs auch alle sehr erfolgreich, die ich dann ausgekoppelt habe. Aber im Kern ist das nicht die Musik, für die ich angetreten bin. Das macht mir auch mal Spaß und es hat mir auch 2018 mal Spaß gemacht. Und es kann auch sein, dass mir morgen so ein Geistesblitz kommt und ich wieder so eine EP oder so ein Mixtape mache, dass so aus meiner Range rausgeht. Mhm. Aber dann ist es dann ein Zeitprojekt, das ich gerne mal mache. Aber so diese Basics, die ich immer verkörpert habe und für die ich stehe mit meiner Mucke so, die werde ich, denke ich, jetzt im...
Und das macht auch immer noch Spaß?
Ja. Wenn, ja. Doch, Musik machen ist für mich immer schon ein Antrieb, Spaß zu haben. Und ganz am Anfang auch ein Weg gewesen, aus der Situation mich zu befreien, in der ich mich befunden habe. Auch wenn es aussichtslos erschien.
Ja, aber es ist jetzt ja genau das Gegenteil gewesen. Das ist auch ein geiles, das ist mir vorhin noch eingefallen, dass auch dieser Immobilienflex auch, wenn du so eine Fresse hast und daher kommst, noch mal viel Mehrwert ist. Also die Marina war letztes Mal hier, die Hip-Hop-Marina. Mhm. Und der dann auch so erzählt, ja, ohne Abi, ohne dies, habe ich das und alles geschafft, damit die Kenneck-Mädchen oder die vielleicht, die nicht Sabrina, Bravo, die kein Abitur haben, dass die merken, okay, warte mal ganz kurz, wenn die das schafft oder in deinem Fall, wenn du das richtig schaffst, so, das ist natürlich auch eine geile Message. Aber mit einer geilen Message können wir ja eigentlich nicht aufhören. Das ist eigentlich ein negativ
behafteter Podcast. Eigentlich müssen wir ein bisschen negativ rausgehen. Und meine Frage wäre jetzt wirklich an dich, nenn mir mal die Top 3 Battle-Rapper, die du für dich als Top 3 Battle-Rapper, und dann nennst du mir die 3 größten, wackesten Rapper, die aber auch einen Bekanntheitsgrad haben. Also das heißt, wo du sagst, Digga, das ist
Musik,
so meinst du? Keckmäßig, ja.
Mhm. Also Top 3 Battle Rapper of all time oder jetzt gerade?
All time, eher so.
All time ist für mich, also darf ich mich selber mitnehmen oder ohne mich?
Du kannst dich mitnehmen.
Dann Greg Pipe, Mighty und ich. Wenn ich mich nicht nennen würde, würde ich sagen Greg Pipe, Mighty und Mikesh.
Mikesh? Mhm. Ich musste meiner Schande gestehen, ich habe Mikesh gar nicht so hart auf
den Schirm. Ja, der hat wirklich eine Regentschaft oder Legislaturperiode, wie er es selber gesagt hat. Der hat über 4 Jahre...
Alles dominiert?
Aber auf einem ganz eigenen Style, ein ganz eigener Typ. Geil. Und aber auf einer Ebene, der hat wirklich Leuten das Leben genommen.
Echt, ja?
Also,
das ist so ein Seelenräuber.
Oh, aber in ganz langsam und akzentuiert. Und der Festsaal war sein Orchester. Und dann
hat
wirklich die Seele genommen.
Zieh ich mir rein, schöne Grüße an Mikesh.
Ja, das musst du dir auf jeden Fall reinziehen. Also die drei und die drei wacksten, bekannten Rapper.
Genau, aber jetzt gar nicht so auf so
nur Skills auf oder
allgemein
Persönlichkeit.
Diese ganze Keckhaftigkeit, die man da so sieht.
Boah, der regt mich dann übelst auf.
Können auch Leute sein von vor 15 Jahren, von vor 10 Jahren, aber aktuelle.
Ja, Boah, ich muss jetzt meine Schande, ich muss jetzt chronologisch ein bisschen aufarbeiten. Also 94, da wo ich herkam, für uns war Fanta 4 war Todes-Hip-Hop auf jeden
Fall. Echt, ja?
Man kannte ja nichts anderes. Absolute Beginner war auch krass.
Jetzt verstehe ich, warum du so viele feierst.
Lass mich mal
dein gucken. Anspruch ist sehr gering.
Boah. Also ich würde auf jeden Fall Bushido damit reinnehmen, weil der in seinen letzten 5-6 Jahren so dermaßen reingeschissen hat und dann alles, was woran wir noch sogar geglaubt haben, aufgeflogen ist und noch ins Minus gegangen ist. Mhm. Also es geht nicht peinlicher. Den würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen, trotz seiner unfassbaren Legacy und immer noch kranken Songs, die ich auf Ewigkeiten hören werde. Ich glaube, ich würde Moneyboy, safe Moneyboy. Da habe ich ein Riesenproblem mit, weil so viele Leute, auf deren Meinung ich Wert lege, sagen so, nee, Mann, Dicker, das ist, Moneyboy ist Moneyboy. Aber die können mir nicht sagen, warum. Aber ich finde den, also ich glaube, der hat ein Maximum Schaden. Und ich kann nicht nachvollziehen, wie auch nur einer, selbst wenn du Trash feierst, ich kann nicht nachvollziehen, wie man diese unfassbare, also die offensichtliche Wackness von Kopf bis Fuß und das, was aus dem Mund rauskommt, wie man das nicht so verurteilen kann, dass der in der Versenkung verschwindet. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Ich habe für diese Absurdität habe ich keine Denke. Der ist da auf jeden Fall bei. Und dann muss ich mir überlegen, es muss ich noch einen finden, der sich für überkrass hält und aber gar nicht krass ist. Ich höre ja eigentlich nur die Leute, die ich auch feiere. Nee, einen kann ich nicht nennen, weil sonst gibt es wieder Briefe auf jeden Fall. Das ist auch eher so ein persönliches Ding, kann ich dir gleich mal sagen. Boah, dann müsste ich echt... Gibt's vielleicht... Wow. Ja, muss ich dann doch sagen. Katja Krasavice, die habe ich halt beim... Also ich verstehe das Produkt, aber ich habe dann halt mir ein paar Sachen reingezogen. Die hat halt mit Anfang 20 hat die halt minderjährigen Fans erklärt, wie man sich selbst befriedigt und so. Und macht dann jetzt Hip-Hop, hat ein Millionenpublikum, Millionen Hörerschaft. Und ich habe die halt live gesehen auf dem Mocap-Festival, habe das moderiert. Und die war auf der Bühne. Und ich schwör's dir, also bis auf die 100 Mädels, die vorne standen, die gefeiert haben, die hat angefangen. Und das ganze Festival war so, hat sich so angeguckt. Also war so, also irgendwas mit dem Sound scheint da nicht zu, also das kann dann, was ist das denn? Also okay. Die hat so da reingehaucht, wie jemand, der noch nie auf einer Bühne stand, so, hey, und was ist, wo sind meine, was geht denn jetzt? Und dann waren so 10, jetzt übertreibe ich natürlich comedy-mäßig, aber da waren 10 Transsexuelle auf der Bühne, die so abgelenkt haben davon, quasi, die hat auf einer Bühne nichts verloren. Das ist ganz bitter, ey. Jetzt brauche ich natürlich noch deine 3.
Waxen? Curse. Ich verlange mit Curse.
Wirklich?
Nein, ich habe so einen Running Gag mit PA.
Ja.
Im Podcast verbrenne ich immer Curse und Oli Banjo. Ich weiß nicht warum.
Aber Oli Banjo zum Beispiel, Summer Sashio meint, Oli Banjo ist einer der besten Rapper.
Ey, das sind beides gute Rapper. Ja. Curse als auch Oli Banjo. Aber ja. Im Gesamtprodukt ist es auch nicht so, was mich gecatcht hat jemals. Ja. Das war für mich immer so, die beiden gerade, das war so die aufstrebende Zeit von mir, so, wo ich so ein bisschen nach oben gekommen bin. Ja. Und die galten so als diese neuen Garde, so, wo ich mir immer so dachte, ey, warte mal.
Nicht euer Ernst.
Warum ist Curse auf dem Cover der Juice, wenn ich seine Zahlen mit meinen Zahlen, also jetzt, wenn diese offensichtlichen Zahlen bei YouTube und so betrachte, hätte ich das auch mal verdient gehabt. Damals war ein junger Typ so.
Da war es ja noch wichtig auch, ne?
Genau, und das hat mich immer so ein bisschen so von denen so ein bisschen so abgeturnt, aber an sich sind das gute Rapper auch mit krassen Songs und so, aber ich habe trotzdem diesen Running Gag, egal wo du mich fragst, Curse und Oli Banjo. Und als Dritter.
Was eigentlich mit Farid und Kolle? Das ist nicht zum Thema Wackness, aber wie ist deine Meinung zu denen?
Ich mag beide.
Ja. Mhm. Die haben Welle des Todes gemacht, ne?
Bruder, ich habe auch mit Farid jahrelang wirklich, waren wir befreundet.
Ja.
Ist auch immer mal auseinandergegangen. Aber nichtsdestotrotz habe ich immer verfolgt, was der gemacht hat. Hat sich auch was Geiles mit diesem Banger-Ding aufgebaut. Ja. Und Kolle, brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Der hat zu der Zeit, als es noch dieses physische Ding gab, hat er 300.000 Einheiten verkauft.
Ja.
Ist immer noch maximal erfolgreich. Wenn der noch ein Album, der droppt ja gerade ein Album.
Ja, ja.
Und da verkauft er noch Einheiten. Ich kenne mich ja ein bisschen aus, weil ich da so noch in diesem Thema drin bin, wegen anderen Künstlern. Und so viel Einheiten, wie der noch physisch tatsächlich verkauft kaum noch einer. Also aus dem Rap-Sektor. Ja. Kaum einer.
Ist also natürlich diese Hardcore-Fanbase, die das stehen haben.
So, bei sich. Es gibt Leute natürlich, die machen krassere Streaming-Zahlen, keine Frage. Aber so Die-Hard-Fans, so die so sagen, ich kaufe dieses Produkt, weil ich diesen Typen krass finde. Bruder, Kolle, Respekt, Alter.
Ja, der hat auf jeden Fall auch, also sein Leben ist, also seine Diskografie.
Und vor allen Dingen, der hat auch dieser Output. Ist hart, Alter.
Vor allem auf dem Level auch.
Ja.
Ich glaube, da kann der auch 17 Leute haben, die den irgendwann mal geholfen haben.
Und ich glaube, er zum Beispiel, viele werden mir jetzt sagen, sehen wir nicht so und so. Ich glaube, wenn der sich reinfuchsen würde, er wäre ein mieser A-Cappella-Battle-Rapper.
Soll ich dir sagen, warum nicht?
Warum?
Weil er sich nicht bewegen kann. Und ich rede nicht davon, dass
aber man... er kann das doch mit dieser Rolle, die er so nimmt, diese Tone zuhält, damit so einem Mantel einfach so spielen.
Nein. Wo. Nein? Nein. Glaub mir, das wird ein Fail. Also der ist ja der Steifeste. Der wird dann so da stehen, das Mikrofon so halten und dann so robotermäßig. Und da kann der auch Lines bringen, wie der will. Und der hat ja einmal versucht beim Noir gegen 4-7 Begräbnis. Hat er dem Noir ja auch geholfen, sagen wir mal so in Anführungsstrichen. Und dann hat er auch selber so ein, zwei Lines, hat er dem das Mikrofon gegeben, hat die selber performt auf der Bühne. Dicker. Nee, also Savage wäre krass, du wärst krass, PL wäre krass, Sammy wäre krass, OG Kimo wäre krass, obwohl er gar kein Battle-Rapper ist so, aber der ist ein Monster, der hat Punchlines, der könnte Welle machen auf der Bühne.
Ich glaube, du wärst krass, Animus wäre krass, PA wäre krass. Es gibt aber auch noch viele andere, von denen ich der Meinung bin, die könnten es auch gut. Ich bin ja, das wissen wenige, ich finde Moloch Dilemma sehr cool. Ich finde auch die Stimmfarbe sehr geil.
Ja.
Viele sagen ja so, oder manche sagen...
Entweder kannst du den hören oder nicht.
Und ich finde das voll geil.
Ja.
Und wir kennen uns auch schon richtig lange, jetzt nicht wie Best Buddies, aber wir kennen uns sehr lange und wir hatten immer ein sehr geiles Verhältnis zueinander. Sehr geiles Verhältnis. Pause.
Ja.
Aber sehr gutes Verhältnis zueinander und ich mag den sehr gerne und... Ich glaube, der könnte auch so ganz intelligente, verschachtelte, um die Ecke denkende...
Der ist der fieseste Motherfucker. Der ist einer meiner Ängsten in Berlin. Also der, mit dem bin ich ja seit 7, 8 Jahren. Ja, deswegen, also der, Dicker, der ist...
Er ist für mich auch wirklich von der Technik, von der reinen Technik...
Lyrik, Technik, das ist Technik.
Einer der besten MCs, die es in Deutschland gibt.
Unfassbar. Also diese Reime und diese... Ich weiß noch, die Story habe ich auch schon 18.000 Mal erzählt. Da hat er mich mal auf Mallorca besucht, als ich da gearbeitet habe. Und hat er mir so von seinem neuen Album, meinte, soll ich dir mal was zeigen? Ich dachte mir so, crazy, dass der das macht. Hat mir das so vorgerappt und ich kam nicht klar. Also ich kam nicht klar. Ich bin nicht ausgerastet, aber ich kam nicht klar. Und dann ist er wieder so auf den Balkon gegangen und so. Und dann ein Jahr später, 2 Jahre später, meinte er so, dir zeige ich eh nichts mehr. Ich meine, ich habe dir das da vorgerappt und dir hast das gar nicht gefeiert. Ich so, was? Meinst du, ich kam nicht klar. Meinst du, das ist das Beste, was ich jemals, also ich habe mich gefragt, wie man auf sowas kommt. Meinte er, das hast du aber gar nicht gesagt. Meinst du, ich war sprachlos. Krass. Das ist voll das Missverständnis. Aber was der raushaut, ist anormal. Und der hätte auch Bock, aber der braucht halt auch jemanden, der auch die Legacy hat, also bei dem ist das auch so in den Talks drin, aber ja, der
hat so maximum unfassbare gefährlich. Songs, Taube, Baum, Mike,
Bruder,
der hat so kranke Songs, ne?
Ich liebe auch diesen einen Song, Nachtrag oder so heißt der. Ich kenne keinen Song, wo mehr Punchlines drin sind als dieser Song.
Nachtrag ist der Geschirr. Moloch ist super. Moloch, wenn du das siehst, du bist der Geilste.
Aber einer fehlt noch.
Siehst du, ich kann noch Props geben.
Curse hast du? Wer war da? Oli Banjo und wen hast du noch? Was mit diesen neuen Leuten? Was mit so Young Huren oder so?
Ach, Bruder, das zähle ich gar nicht dazu.
Okay.
Das ist so absurd, das kann ich gar nicht ernst nehmen.
Ja, okay.
Das ist so Klamauk.
Was mit Luciano?
Luciano finde ich gut.
Ja, der ist fresh. Ne?
Der ist fresh, der hat einen Vibe, der hat einen Style, der hat eine Attitude, das passt alles, dickes Paket. Tatsächlich von den Neuen würde ich noch diese 010-99 Boys dazu nehmen. Die sind maximal erfolgreich, Bruder. Die sind so, ich glaube, die füllen riesige Hallen und...
010-99?
Ja. Die füllen riesige Hallen und haben auch riesige Streaming-Zahlen. Aber Bruder, das ist so eine Keck-Musik, Alter. Das ist unglaublich.
Aber das ist Jugend, ne? Einfach die Jugend.
Ja, aber eine spezielle Art von Jugend. Ich glaube, das ist schon so 12. Klasse Obergymnasium. Ist so Fahrstuhlmusik.
So ein bisschen.
Wir tun keinem weh, wir haben keine bösen Wörter. Aber ey, wie gesagt, auch für die, ne, für Props und so, dies, das. Aber jetzt als, aus reiner Rapper-Sicht einfach so...
Aber gibt's außer denen, mit denen du vielleicht Kontakt hast, gibst du einen Tipp? Hast du jemanden, dessen Namen man sich merken muss? Als Schlusswort für heute.
Delil.
Delle?
Delil.
Delil?
Delil, ja. D-E-L-I-L.
D-E-L-I-L.
Ja, Delil finde ich richtig stark.
Der kommt woher?
Aus Gelsenkirchen. Der ist mit Avi. Sie bilden so ein Duo so, aber sind auch einzeln unterwegs. Und die haben so, ja, kann man das so sagen, die haben sich sehr von Frankreich inspirieren lassen, dieses Auftreten, diese Attitude und so. Aber es ist trotzdem sehr fresh und die haben jetzt auch vor kurzem so einen Song rausgebracht, das hieß Deutschrap Resümee und da haben die so ihre ganzen Lieblingsrapper, unter anderem haben die reingekommen. Da war deswegen mein Ego natürlich geschmeichelt. Ja. Deswegen kann ich dir natürlich auch Props geben. Aber die haben da ganz viele Rapper auch gesampelt und so und das fand ich geil, so einfach so neue Kids kommen, die sind da wirklich halt sehr jung, die sind so 22.
Aber mit Liebe für auch die Geschichte.
Für die Geschichte so und trotzdem auch erfolgreich und schämen sich nicht dafür, dass sie damit, fand ich krass, Digga.
Okay, Schlusswort.
Ja.
Grüße gehen raus auf jeden Fall. Es war überragend, dass du da warst. Hat mir sehr,
danke,
sehr viel Spaß gemacht. Wir schwitzen hier wie die Schweine, weil die Sonne voll auf die 40-jährigen Köpfe ballert. Wir sind raus.